Bikepacking und wir haben gerade schon ganz viel gequatscht und letztendlich habe ich Rekord gedrückt. Ich begrüße heute ganz herzlich den Max. Und zwar Max. Mensch, Max, hast du auch einen Familiennamen? Ich sehe hier nur Max und Fit Fathers Max auf Instagram. Herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe auch einen Familiennamen, tatsächlich. Max Hilger heiße ich.
Genau.
Ja.
Herzlich willkommen. Genau, der Grund, warum ich heute mit dir sprechen darf, ist, du bist das Bohemian Border Bash Race gefahren. Du hast wahrscheinlich noch Muskelkater oder isst noch ganz viel oder weiß ich. Jedenfalls will ich ganz frisch von dir heute hören, wie es denn so war. Wir haben auch, hatten wir gerade drüber gesprochen, ein paar Fragen aus der Community über Instagram bekommen. Aber am Anfang steht wie immer, Max, dass du dich erstmal vorstellst. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Wie bist du zum Radfahren gekommen?
Ja, also ich heiße Max, bin 34 Jahre alt, zweifacher Familienvater, eigentlich ganz normaler Alltagsmensch, arbeite aber bei einem Fahrradunternehmen und zwar Focus Bikes. Mhm. Das kommt wahrscheinlich später nochmal zur Sprache, weil das eigentlich der Grund war, warum ich beim Bohemian Border Bash Race eigentlich auch dann letztendlich gestartet bin. Wie ich zum Fahrradfahren gekommen bin, ist, also so zum richtig Fahrradfahren. Ich meine, man lernt ja als Kind Fahrradfahren, aber so dieses richtige Fahrradfahren kann ich mich erinnern, dass ich habe halt so wie viele Jungs gekickt und so, und dann hat sich das aber so ein bisschen komisch entwickelt. Da war so viel mit Rauchen und da irgendwie Unsinn treiben und so. So ein bisschen Unsinn treiben war cool, aber so das irgendwie so richtig hat es mich nicht gepackt. Und ich weiß, dass mein Papa dann mir gesagt hat, hier, guck mal, komm, wir gucken mal hier bei eBay Kleinanzeigen, ob da irgendwie, kann man da nicht ein Fahrrad irgendwie holen. Und dann habe ich ein Rennrad bekommen, so ein altes Stahlrad.
Hast die Zigarette weggelegt und das Rennrad angenommen.
Genau, ja, das war, ich meine, das war mit 15 oder 14, ja, 14 wahrscheinlich, wo man ja schon so, ja, ein schwieriges Alter, ne? Und dann zu skaten oder skaten und rauchen, oder dann war so ein bisschen, naja. Genau, und dann hat mich mein Papa tatsächlich auf die erste Fahrt mitgenommen. Seltsamerweise hatte das Fahrrad auch Klickpedale, und mein Papa hatte dann sogar schon Klickpedale, war ein bisschen überambitioniert, glaube ich, da, dann besorgt. Und dann sind wir losgefahren, und ich glaube, wir sind, weiß nicht, vielleicht 500 Meter weit gekommen, weil dann kam die Ampel. Und jeder, der mal schon mal mit Klickpedalen das erste Mal gefahren ist, weiß, wie das dann ist. Oh, falsche Richtung. Dummerweise stand neben mir ein Auto. Und ich bin schön ins Auto gekracht. Erstmal so Haftpflichtversicherung, olé. Und als 14-Jähriger ist es ja auch so ein Drama. Ich meine, aus heutiger Perspektive, jo, mein Gott, es zahlt die Haftpflichtversicherung, egal. Aber da, ich fahre nie wieder Rad, auf keinen Fall. Wollte eigentlich wieder umdrehen und so. Nach gut zu reden, haben wir dann doch noch eine Tour geschafft und so. Und dann ist da so eine Liebe entstanden. Mhm. Genau, und ich bin dann auch Radrennen gefahren, auf einem gehobenen Niveau. Und eigentlich, also irgendwann, also eigentlich hat mich mein Rad, da hat mich das Rad immer begleitet, war dann auch Redakteur bei Roadbike und Mountainbike und dann eben irgendwann bei Focus Bikes gelandet, dort sehr
das,
glücklich.
Das hätte ich nämlich gefragt, was du gemacht, gelernt, gearbeitet, weiß ich was hast, wie man quasi bei Focus Bikes landet oder wie man überhaupt dann so in der Fahrrad Welt landet, also wie das bei dir war.
Ja, also tatsächlich, also Fahrrad war immer mein Begleiter, und am Ende irgendwie habe ich natürlich jetzt so das Hobby zum Beruf gemacht, wie man so klassisch sagt. Aber ich bin eigentlich so gelernter Redakteur. Ich habe ein Volontariat gemacht, also ganz klassisch, und dann als Redakteur gearbeitet. Und aber auch die Fahrradwelt oder die Herstellerwelt verändert sich ja. Ich meine, früher hat man ja einfach nur Fahrräder verkauft mit eine Ultegra Gruppe und so. Ja. Aber heute macht man ja da ganz andere Sachen. Also man erzählt einfach eine Geschichte, weil ich meine, für dich bestimmt genauso wie für mich ist Fahrradfahren eben mehr als jetzt nur irgendwelche Daten, sondern es ist ja eher dieses Erlebnis. Ja. Und das ist aktuell jetzt eigentlich auch mein Job, dass ich dieses Erlebnis schon bevor du das Rad eigentlich hast, versuche fühlbar zu machen.
Ich habe, weil du ja sagtest von Fokus und so, vielleicht für die Hörer, wie kommt jetzt diese Connection? Ja, so Ich bin mit Marc, der ist bei Focus auch, der ist dort Brandmanager. Marc und sein Kumpel Alex waren ein Team beim Atlas Mountain Race. Und dort haben wir uns quasi nicht kennengelernt, wirklich ehrlicherweise. Als ich im Ziel war, war ich zu groggy und bin dann eingeschlafen. Also das war dann quasi, da gab es auch keine Chance. Aber wir haben dann so den Kontakt irgendwann gefunden und ich konnte mal euer Focus Atlas testen, das Fahrrad. Mhm. Und darüber kam der Kontakt und dann hatte ich gesehen, dass ihr eben beim Bohemian Border Bash antretet und habe mich dann reingewühlt in euer Team Oliv und Team Grau, weil ich das natürlich erstmal überhaupt nicht auseinanderbekommen habe. Ich habe nur gesehen, Marc fährt und hatte dann Marc gesagt, Mensch, lass uns doch mal einen Podcast drüber machen, weil mich das echt interessiert, wie dieses Rennen war. Und dann bin ich bei dir gelandet sozusagen, genau richtig. Team Oliv und Team Grau. Jetzt erzähl mir noch mal kurz, was es damit auf sich hat und du warst Team Oliv, ne?
Genau, ja, also vielleicht muss ich kurz einen Ticken ausholen. Also wir sponsern das Bohemian Border Bash Race. Das heißt, darüber sind wir überhaupt, also wir haben uns das angeguckt und dachten, das ist coole Sache. Ja. Das unterstützen wir gerne. Und dann ging natürlich so im Büro auch rum, ja, wer will es denn auch fahren? Ja. Und da ich irgendwie schon immer diesen Traum hatte, eben an dieser deutsch-tschechischen Grenze, also jetzt nicht so Bohemian Border Bash, aber so grob an dieser Grenze entlang zu fahren, war ich sofort so, okay, boah, krass, ich muss das unbedingt machen. Und habe dann auch gecheckt mit meiner Frau, okay, geht das irgendwie so zeitlich, weil die ist Lehrerin, das heißt, es ist jetzt auch die Kinder aus der Kita abholen, ist halt auch immer nicht so. Dann muss man sich immer dann so gucken, wie kriegt man das gebacken. Ja. Und dann war so, okay, aber das war eigentlich ursprünglich für Mai geplant, das Bohemian Border Bash vor Corona. Oder? Mhm. Und auf jeden Fall war dann Pfingstferien haben wir hier in Baden-Württemberg und dann war so, okay, Schicksal, ich muss das fahren. Ja. Naja, auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, ich war dann voll on fire. Und dann haben sich eben auch noch andere gefunden und unter anderem eben Marc, Matze und Colin. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen das auf jeden Fall als Team. Also war mir auch lieber. Also weil ich bin ein absoluter Neuling in diesem Bereich. Und klar, Fahrradfahren kann ich, aber den Rest, mal gucken. Also da war ich sehr froh, dass wir gesagt haben, wir machen es als Team.
Ja.
Und dann ging es eben los, dass Marc und Matze, die machen eine Dokumentation. Und vielleicht fahren die auch auf was, wer weiß, was man vielleicht nicht zeigen will. Deswegen sind sie Team Grau gewesen. Und
aber jetzt war es mich neugierig, aber dann müssen wir dann wieder das Mikro abschalten.
Genau, Team Grau, also unterm Radar. Oliv war einfach nur, weil wir haben jetzt so, es gibt ja so auch Farben, die ein Unternehmen benutzt. Mhm. Und wir haben halt dieses Grau und dieses Oliv. Und irgendwie das Oliv sieht da auch ganz cool aus. Und,
das ist eine schöne Farbe,
Genau, konnte man eine schöne Landingpage bauen. Mhm. Und dann war halt so, okay, dann sind wir jetzt Team Oliv. Und was machen wir da eigentlich, wenn wir jetzt schon von Focus da sind? Und dann war die Idee, okay, wir versuchen, das möglichst mit Instagram zu begleiten. Mhm. Genau, und dann, ich hatte keine Ahnung, wie gut es geht, wie gut der Empfang ist, wie kaputt ich bin, ob ich überhaupt Bock habe, noch irgendwie noch irgendeine Story zu machen.
Und wie war's?
Genau.
Hattest du Bock oder nicht?
Ja, also es ist ja eigentlich dann ganz anders gekommen als gedacht. Mhm. Weil am ersten Tag der Colin dann irgendwie schlagartig Knieprobleme hatte und die haben sich so dramatisch verschlechtert, also dass wirklich gar nichts mehr ging. Also der konnte nicht mehr auftreten, konnte es nicht mehr strecken, gar nichts mehr. Also wir sind dann echt da ewig noch, der hat es immer wieder aktiviert, lag da wie ein Maikäfer auf dem Rücken, hat da rumgemacht, sind also wirklich immer wieder angehalten, aktivieren, gedehnt und sonst was, aber irgendwann ging gar nichts mehr. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, hier campen, Schluss für heute. Mhm. Vielleicht geht's morgen, aber dann keine Chance. Mhm. Und dann war so für mich, okay, krass.
Jetzt da muss ich das entweder Team alleine Olive machen. Eine Olive.
Genau. Da war eine Olive dann nicht mehr dabei. Ja. Und dann, ich habe da schon so auch so großen Respekt vor gehabt. Und dann war aber so, okay, ja, ich konnte zumindest eine Nacht drüber schlafen, über diesen Gedanken. Mhm. Meine Frau meinte dann auch so, jetzt hast du dir jetzt schon hier die alles freigeschaufelt, jetzt mach das auch. Ja, genau. Ja. Und dann bin ich von da eben alleine weitergefahren. Und dann, um jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, die Nummer mit Social Media hat tatsächlich mir so ein bisschen, das war mein Draht nach draußen.
Ja.
Also das war tatsächlich, ich habe voll mit irgendwie mit der Welt kommuniziert. Ich habe mich nie so allein gefühlt und also es ist der Oberwahnsinn, was da so reinkommt, wie die Motivation, wie die Leute einen dann da mitfiebern. Also ich war selber überrascht, weil es war eigentlich nur Freestyle. Also wir wussten ja gar nicht so, mal gucken.
Da bringst du mich gerade, weil du das gerade sagtest, wenn ich kurz unterbrechen kann, es gibt den Eingepackt-Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das machen die Leute oder einer zumindest ist bei Veloheld. Und die haben mit dem Tom Gehler gesprochen. Der ist gerade auf so einer Tour nach Marokko und wieder zurück. Und der Tom Gehler erzählte genau das, was du gerade sagtest. So dieses, ich bin sonst nicht so, ne, mit Instagram und weiß ich was, aber ich finde das toll, wenn ich Nachrichten bekomme, weil das so mein Kontakt nach, also in die Welt ist so. Und das motiviert mich und das gibt mir auch, weil er auch alleine fährt, du bist ja dann auch quasi alleine gefahren, so ein bisschen, ja, eine Verbundenheit, ne, und Kraft und Energie und Antrieb und Connect sozusagen.
Ja, also genau das kann ich wieder, also ich hatte auch wirklich so Momente, wo ich wirklich irgendwie so dachte, okay, boah, jetzt geht echt gar nichts mehr. Und aber da kam so, also sowohl privater Natur, also so, ich hatte dann meinen Wahoo auch gekoppelt mit dem Handy und dann kamen da teilweise so viele Nachrichten rein, dass du dann gar nicht mehr navigieren konntest. Aber ich hatte tatsächlich auch so Momente, da saß ich da habe ich einen Berg hochgeschoben, weil es wieder so steil war. Ist mir das Rad aus der Hand gefallen, dann saß ich da und da war irgendwie so am Ende meiner Kräfte. Weiß ich, im Nachhinein denkst du immer so, das ist halt so wild. Aber in dem Moment ist es halt ein Drama, ne?
Ja.
Und dann irgendwie habe ich dann halt da auch wieder rumgehangen am Handy und so und dann kriegst du da so Nachrichten. Lass mir ganz kurz, das kann man nicht wiedergeben, ohne dass man es eigentlich wortwörtlich sagt.
Ich finde es übrigens gut, dass du erzählt hast, dass Colin Knieprobleme hatte, weil ich wusste das nicht und ich war schon drauf und dran, einen schlechten Roadie-Scherz zu machen, weil er ist nämlich Produktmanager Road. Ich wollte schon sagen, wie macht sich denn so ein Straßenradler, wenn es mal wirklich um was geht? So, aber das.
Ja. Zum Colin muss man tatsächlich sagen, das tut mir unfassbar leid, für ihn, weil tatsächlich hat er sich richtig gut vorbereitet. Also ist auch eigentlich, würde ich sagen, körperlich fitter als ich und hat auch schon, der ist nicht so einfach blauäugig da rein. Der ist auch schon mal ein halbes Jahr durch Neuseeland mit 50 Kilo Gepäck gebackpackt oder gebikepackt. Und also das ist jetzt kein, kann das. Ja. Weiß auch nicht, woher jetzt diese Knieprobleme kamen.
Du, du bist topgesund und dann ist irgendetwas und das passiert halt. Also ob es Knie ist, der Rücken oder keine Ahnung, das weiß man halt leider nicht vorher.
Aber auffällig war es beim Bohemian Borderbash war es schon auffällig, wie viele da mit Knieproblemen dann aufgehört haben. Also es war jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt immer so ist. Ich habe ja keine Ahnung, aber gefühlt stündlich dann so rein, ja okay, wegen Knieproblemen aufgegeben.
Ich frage dich dazu gleich nochmal, was mach mal eine Notiz. Du wolltest noch eine Instagram-Geschichte vorlesen.
Stimmt, ja, ich habe die jetzt auch tatsächlich nebenher gerade aufgehoben. Also es ist jetzt nur mal so ein Beispiel und so kam jede Menge rein. Also zum Beispiel hat einer geschrieben, hey Max, wollte dir größten Respekt aussprechen für deine Leistung und Beiträge beim BBB-Race. Bin erst seit kurzem im Bike-Game und das hat mich echt gepackt. Mega authentisch, transparent. Hat total Spaß gemacht, dein Abenteuer mitzuverfolgen. Bester IG-Content, den ich je gesehen habe. Danke dir.
Ja, super.
Und das auch so, auch international auf Englisch und so. Und mir geht's ja jetzt nicht darum, dass der jetzt sagt, hier beste IG-Content, sondern nur, da hat auch einer geschrieben, hey, ich habe eigentlich mit dem Fahrrad gefahren aufgehört, aber das hat mich jetzt, ich setze mich wieder aufs Rad. Und wenn da nur einer ist, den ich motivieren konnte, dann habe ich schon gewonnen.
Und du hast dir gedacht, nachdem das Fahrrad dir aus der Hand gefallen ist,
Es
gibt auch einen Grund, warum man damit aufgibt.
Ja, aber es war tatsächlich so, das ist eher so in dem Moment, dann kam auch noch irgendwie so ein Video von meinen Kollegen, so von wegen, mach weiter so.
Ja.
Und dann habe ich mir das angeguckt und dann dachte ich mir, im Ernst, ihr guckt euch das an und ich sitze hier, wie kann ich nur, kriegt jetzt deinen Hintern hoch, habe mir ein Gel reingefahren und dann bin ich halt weitergefahren.
Auch eine Dienstreise, Max, ne? Du bist ja
war auch eine Dienstreise, ja, korrekt. So ja. Ich habe aber auch abgeliefert mit dem IG-Content, weißt du?
genau. Ja, du hast deinen Job hast du gemacht. So, jetzt müssen die anderen, jetzt muss der Vertrieb hier mal auf dieser Welle mal ordentlich reiten.
Ja.
Ne? Gut. Weil, das wollte ich dich fragen, weil, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon auch schon drinne. Sag mal, haben wir jetzt geklärt, wie du zum Rad, du bist mit dem Rennrad gefahren, du bist gegen ein Auto gefallen, du wolltest nie wieder fahren, dann hat es dich gepackt und jetzt warst du beim Border Bash Race. Fasstest du das so zusammen?
Ja, so ungefähr, genau. Also hast ich hatte
vorher,
so eine kleine...
Ja? Wie bitte? Hast du vorher schon so Touren und bist du da so ein bisschen aus dem Radsport kommt in diese Bikepacking-Ecke gekommen oder war das so die erste größere Begegnung sozusagen mit diesem Bikepacking, Gravel, Travel?
Also man muss dazu sagen, ich war schon eher so ein Rennradfahrer. So. Also ich bin Radrennen gefahren, so da war das, da ging es immer nur um Schnellfahren. Dann hatte ich aber nach dem Abi habe ich mal eine Tour mit einem Kumpel durch Irland und Schottland gemacht. Das war schon klassisch, also so richtig, also Bikepacking, Trekking, sag ich mal. Ne? Da ging es wirklich nur um Landschaft angucken, in der Wildnis campen und so. Dann habe ich lange nichts gemacht, aber dann habe ich lustigerweise, mein Papa kommt jetzt wieder ins Spiel, der hatte dann immer so Ideen, die ich in dem Alter dann aber noch gar nicht so verstanden habe, weil ich dann noch so in diesem, weißt du, in dieser Rennblase war. So Rennradfahren ist Schnellfahren. Ja. Und dann hat er aber gesagt, komm Max, wir fahren mal über die Alpen. Und dann sind wir von Nizza nach Stuttgart gefahren und halt mit den ganzen bekannten Bergen. Also mit dem Rennrad und hatten hinten drauf, hatte ich dann das Gepäck. Genau, mein Papa ist ohne Gepäck gefahren und ich hatte so einen Gepäckträger mit zwei Taschen. Genau, also haben wir jetzt nicht draußen geschlafen, haben immer mit irgendwie Herbergen gesucht und so. Aber genau, und das haben wir dann 2 Jahre später nochmal mit den Pyrenäen gemacht, von Barcelona nach, nach Barcelona sind wir gefahren. Und wo sind wir gestartet? Auf der anderen Seite von Pyrenäen. Komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf.
Frankreich.
Genau. Ja, auf jeden Fall sind wir da einfach auch noch über die Pyrenäen gefahren. Und damals habe ich das noch gar nicht so sehr schätzen gewusst. Da weiß mancher werden ja so diese Erlebnisse erst später so toll. Wie in dem Moment. In dem Moment war immer noch, naja, jetzt fahren wir aber ganz schön langsam hier. Ich muss doch trainieren.
Ja.
Und aber im Nachhinein war das ein großartiges Erlebnis mit meinem Papa.
Ja. Wenn der Blick so langsam sich wegbewegt von der Kurbel zur Landschaft. Also so habe ich das bei mir auch erlebt. Ich war am Anfang, war auch Radsportler, aber so Reiseradler, aber auch Reiseradler mit, okay, von Leipzig nach Indien, alles klar, Strich und Attacke. So, ne? Und das hat halt gebraucht, bis man dann mal so bis ich festgestellt habe, okay, es ist keiner da, der dich feiert, dass du gerade 140 Kilometer in weiß ich was gefahren bist, ne? Sondern dass es eher darum geht, was hast du erlebt dabei? Also man kann ja auch schnell fahren und was erleben, ist ja auch völlig in Ordnung, wissen wir ja heute. Ne? Dafür gibt es ja jetzt auch alles, was man braucht. aber das war bei mir ähnlich.
Genau, okay. und das war aber das ist auch schon wieder eine Weile her, aber jetzt bin ich beim Bohemian Border Bash gelandet. Und da hat sich für mich jetzt eine komplett neue Welt eröffnet.
Ja. Da kannst du ja nachher gleich nochmal was dazu sagen, ob du weiter in diese Richtung gehst, ja, so, also ob das jetzt quasi sozusagen die Initialzündung für dich war und wir dann jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Möglichkeiten und persönlichen Konstellationen, ja, zeitlicher Natur, dann vielleicht auch in so eine Richtung dann gehst mit Atlas Mountain Race und so, also, oder ob du sagst, ja, nö, das war gut, aber ich fühle mich auf der Straße mit so einer Tagestour auch ganz gut. Also, da können wir ja dann gleich nochmal zu quatschen. So, Bohemian Border Bash Race, erzähl mal, worum ging es da? Wie lange, wie hoch, wie weit? Und dann gehen wir mal rein in dein Bohemian Border Bash Race.
Ja, also das Bohemian Border Bash war jetzt 1300 Kilometer, also 1300 und noch ein bisschen was Kilometer. Mhm. Und ich glaube, irgendwas zwischen 22.000 und 23.000 Höhenmeter. Genau, und es hat einmal das ehemalige Böhmen umrundet. Also man war viel in Tschechien, hat aber auch auf die Grenzen überquert nach Deutschland. Dann unten ganz unten kurz nach Niederösterreich reingefahren. Auf der anderen Seite wieder hoch nach Polen eine Weile gefahren. Genau, und ja, hat auf dieser Strecke. Ja, genau, also man ist eigentlich ziemlich viel außer einem Zwischenstück immer an irgendwelchen Grenzen gewesen.
Das Riesengebirge da oben, ne?
Genau, das Riesengebirge. Ja. War ein schöner irgendwie, also nochmal ein tolles Highlight gegen Ende sozusagen. Ja, man fährt die ganze Zeit durch gigantische Landschaften. Ne? Also ich meine, das sind ja so Sachen, wo man normalerweise irgendwie so, wir fahren mal ins Elbsandsteingebirge in den Urlaub. Ja. Aber da fährst du dann halt Elbsandsteingebirge, Erzgebirge, irgendwie Oberpfälzer Wald, Bayerischer Wald, was kommt da, Adlergebirge.
Ja, das ist Wahnsinn.
Dann hier, dann genau, Riesengebirge, Isergebirge und so weiter. Also das ist ja, also du hast ja dann so, was jedes eigentlich ein Urlaubsziel wert wäre, durchfährst du da. Genau.
Ich hab übrigens gesehen auf der Website von ihm, dass er das ja aufgrund einer alten Karte, die er da ausgebuddelt hat, gemacht hat. Ne? Es gibt eine Karte, hat er hier auch auf seiner Seite, von Böhmen. Und zwar ist die sehr alt, also ich würde jetzt mal sagen 1700 noch was oder so. Ist auch noch auf Deutsch teilweise. Und das zeigt die Grenzen Böhmens wie so ein Herz. Na, so. Und daraufhin hat er wohl die Idee gehabt und die Tour gebaut. Das finde ich ganz, also, ganz cool.
Ganz im Ernst, wir sind, also das ist ja auch genau das, was es doch ausmacht, oder? Das ist jetzt nicht einfach nur, wir drehen einen Zirkel, sondern es ist ja so irgendwie noch eine Geschichte dazu.
Ja.
Das macht es doch irgendwie auch aus. Weißt du, wir fahren das ehemalige Böhmen.
Ja.
Und natürlich sind dann diese ganzen Gebirge natürlich wahrscheinlich natürliche Grenzen damals auch gewesen, einfach weil die ja nicht so einfach dann so zu überwinden waren. Und irgendwie, das macht es ja auch so, so wild ursprünglich oder so. Mhm. Also dann da hat man und ja Bock auf so Abenteuer.
Genau.
Ja, tatsächlich. Ja gut, ist schon ein bisschen ist es schon ein Zirkel um Prag, ne? Aber
ja. Ah, klasse. Ist das jetzt, und das war eine Frage, die mich mal so interessiert, wie kann ich mir das so vom Untergrund her vorstellen? Also auf was, also welcher Belag dominiert, was kann man da erleben, was hast du erleben dürfen, müssen?
Es ist schon, also auch viel, was dann als Asphalt vielleicht bezeichnet wird, was aber dann teilweise auch irgendwie, weißt du, so alte Straßen sind irgendwie, fährt ja auch viel an Grenzgebiet, so das sind, weiß ich nicht, ob das dann so Panzerstraßen sind oder so, aber so, weißt du, so irgendwie so Betonklötze reingerammt und dann mit dem Panzerfahrzeug drüber oder so, ich weiß es nicht so genau.
So Lochplatten,
also sowas, oder so? Ja, sowas in die Richtung, glaube ich, das, ja, so würde man das wahrscheinlich, ja, gut, kennt sich einer aus, sehr gut.
Grenzstein-Trophy, weißt du, so, da hast du ja auch diese Lochplatten.
Sehr gut. Ja, also sowas ist natürlich irgendwie dabei. Dann ist wunderbarer Schotter, aber es ist auch viel, also was heißt viel, aber es ist schon auch Straße dabei. Also es gibt auch Stücke, die immer wieder okay rollen, aber der André vom Race hat sich da, glaube ich, auch immer so ein bisschen, das ist seine Thematik war, okay, jetzt gib ihn mal so ein bisschen, fütter sie an und dann biegen wir links irgendwo in den tiefsten Wald ein und dann ist da eine Rampe, die halt riesige Steine, so nach dem Motto, die du, wo du das Bike wieder tragen musst.
Ja. Ja.
Also es ist wenn man zusammengefasst, von allem etwas.
Ja.
Wirklich von allem.
Ja. Das erzählst du dann. Ich überlege gerade, weil das war halt eine Frage, die wir, ne, es gab ja Fragen auch über Instagram, habe ich noch ein paar eingesammelt. Und da war eine Frage, die erste, wie fahrbar war es? Ne, das haben wir ja gerade so halb geklärt, kannst du ja gleich noch was dazu sagen?
Ja, also wie fahrbar ist, finde ich auch immer schwierig, weil am Ende ist irgendwie alles fahrbar, wobei, also ich meine, mancher denkst du dir auch so, okay, jetzt mach mal, du bist jetzt schon 13 Stunden im Sattel, mach mal halblang, jetzt vielleicht schiebst du da einfach mal kurz runter. So einfach so von wegen, ja, normalerweise, im normalen Zustand würde ich sagen, ja, klar, locker, runterballern. Aber da denkst du dann so, mach mal halblang. Und wie fahrbar, ja, also bei 1300 Kilometer kommt halt viel zusammen. Von
mal
allem
so,
etwas.
Mal so.
Genau, mal so, mal so. Ein schöner Mix.
Okay. Ja. Okay, jetzt erzähl mal. Also, Start. Wie war es? Ihr wart zu zweit, hast du vorhin gesagt, mit dem Colin unterwegs. Wie kann man sich das vorstellen, den Start? War das alles los, geht? Oder?
Ja, also es war schon ein relativ schneller Start. Also wir sind um 6 Uhr morgens gestartet und waren alle schon irgendwie dann, das war dann schon aufregend. Dann ging es ja relativ schnell los. Und ich glaube auch, der ist die erste Stunde, also wirklich super flott war, wie alle da reingeballert sind. Und dann, bis dann halt zum ersten Berg und dann hat sich so ein bisschen verteilt und dann findet ja auch jeder seinen Rhythmus.
Wie viele Teilnehmer gab's?
Also ich glaube, dass ursprüngliche Version wäre ja im Mai gewesen, da waren, glaube ich, 120 angemeldet, jetzt waren es leider nur noch 60, wenn mich nicht alles täuscht, die dann da waren. Genau.
Hörst du trotzdem stattlich.
Ja, eben für eine erste Erstausgabe auch, ne?
Ja.
Genau, und dann, ja, und dann, deswegen, dann der fing ja erstmal am alle Anfang doch so ein bisschen Schaum vom Mund, weil es dann irgendwie dann doch erstmal so alle, der ganze Adrenalin, Testosteron muss da irgendwie raus und so.
8000 Watt.
Genau, ja. Und dann, also ich war dann auch froh, als es dann sich verteilt hat, weil es irgendwie so, du denkst ja so, okay, jetzt ballern wir da jetzt so weiter. Also wenn du es das erste Mal machst, bist du ja irgendwie so auch unsicher. Ja. Soll ich da jetzt mitgehen oder nicht? Naja, und dann ist dieser erste Tag war, also bis es dann, ich weiß noch, das erste Mal, wo es rechts reinging, das haben wir auch verpasst, weil es erstmal so richtig relativ rollend war. Und dann war da so richtig geiles Licht durch den Wald und so. Und ich direkt hier Instagram-Story gemacht und direkt die Abfahrt verpasst. Und dann kam halt so ein Trail. Und dann war so, okay, ja geil, es wird auch noch anders, wo man dann eben so ein bisschen mehr auch abseits der Pfade geht. Und so hat sich das dann eigentlich fortgesetzt aus so einem Mix. Obwohl jetzt der erste Tag schon, also wir sind im Hellen, also der Colin konnte dann ja nach 240, glaube ich, Kilometern, ging gar nichts mehr. Und da war es gerade am Dunkelwerden. Also so viel dazu. Also das, genau, da waren wir flott.
Ja.
Genau. Okay. Wobei das war so ein bisschen witzig, weil das war so, ich wusste ja überhaupt nicht, wie wir das da angehen. Wie viel können wir fahren? Wie viel kann ich überhaupt fahren? Mit dem ganzen Gepäck. Und dann haben wir da ja Not gekämmt sozusagen. Und diese ganze Nacht fuhren Leute an mir vorbei.
Ja.
Und ich dachte die ganze Zeit, ach so, so funktioniert das.
Ja.
Man fährt einfach immer weiter in die ganze Nacht rein.
Ja.
Man hört nicht einfach auf. Dann irgendwann. Ja.
Das kann auch frustrierend sein, ne? Weil du überholst, also wenn man das halt, wenn man da noch nicht so seinen Rhythmus hat, ne, sondern sich immer noch an anderen orientiert, was ja auch völlig okay ist und normal ist, dann kann das auch frustrierend sein, weil du hast Leute überholt, ja, so mittags, und am nächsten Tag, du stehst früh auf, fährst los und triffst die dann beim Bäcker. Und denkst du so, aber Moment mal, ich hab mir hier gestern die Seele aus dem Leib gefahren und du stehst hier gut gelaunt da. So, aber das kommt ja klar, die rollen dann halt nachts noch.
Genau, ja, also das waren eigentlich so die Story von den ersten Tagen, wo ich dann auch erstmal so realisieren musste, okay, die fahren alle viel langsamer. Wir sind, ich glaube, ich bin relativ schnell an sich gefahren, aber halt dann dafür immer nicht so lang. Und dann waren die ja irgendwie dann über Nacht wieder vor mir und dann habe ich sie wieder gesehen. Das musste ich auch alles irgendwie so verarbeiten.
Kann man das nachts fahren, die Strecke so, wenn du sagst, rückblickend, ist das nachts gut machbar oder machbar jetzt für
ja, erfahren. Also teilweise. Also es ist schon, also es gibt schon ein paar sehr heftige Trails drin. Und ich finde das ja eh spannend bei so einem Rennen, dass jeder, dadurch, dass er zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten ist, ein ganz anderes Erlebnis hat.
Mhm.
Und genau so ist es ja da. Also so manche Trails im Dunkeln wäre ich die jetzt nicht gern gefahren oder so.
Mhm.
Also da muss man ja auch so ein bisschen Glück haben, blöd gesagt, wenn du dann. Und ich finde es ja immer schwierig, wenn du nicht weißt, okay, wie lange geht der Trail noch? Okay, dann fahre ich jetzt mal hier runter. Und das nimmt einem ja dann so mental viel Kraft, das wirkt sich ja dann auch auf den Körper aus. Also man kann im Dunkeln fahren, aber es ist schon ermüdend.
Und dann, meinst du, das lag vielleicht bei Colin mit dem Knie daran, dass es vielleicht am ersten Tag zu sehr hat knallen lassen? Oder war das halt Zufall?
Also wir haben schon, das klingt jetzt so doof, das mit knallen lassen. Wir haben uns gut gefühlt, aber wir haben es auch nicht übertrieben. Also,
okay.
Also ich glaube, wir haben eigentlich schon auf unsere Körper gehört, das lief halt gut.
Ja.
Wir hatten da so vielleicht, klar läuft, fährt man dann irgendwie nochmal, hat man irgendwie so im Kopf, man will noch ein bisschen schneller fahren oder so. Wir hatten einen Platten direkt am Anfang, hatte der Colin einen Platten und dann hat es nicht so, die Dichtmilch nicht so richtig abgedichtet und dann haben wir dreimal nachgepumpt und dann, weißt du, dann fahren auch immer die Leute an einem vorbei und vielleicht ist man dann doch manchmal so ein bisschen übermotiviert, weil man so denkt, naja, sind wir eigentlich doch schneller und aber eigentlich, also ich glaube eigentlich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also weil es war jetzt nicht, dass wir nur sozusagen Kopf runter und Gas gegeben haben, sondern wir haben schon drauf geachtet.
Und dann der nächste Tag, dann seid ihr weiter und dann ging das aber mit dem Knie richtig los, ne?
Nee, er konnte gar nicht mehr fahren. Also das war dann wirklich so morgens, genau, also wir hatten halt gehofft, oh, morgens geht's nochmal.
Ja.
Aber der konnte im Schlafsack sein Knie nicht ausstrecken. Und so. Also es war wirklich so, da dachte ich mir schon, okay, und dann war morgens, ja, okay, mal schnell überlegen, was muss ich mitnehmen, was er hat, umpacken und so.
Hattet ihr euch da viel reingeteilt? Also, weil das ist ja vielleicht auch interessant, ne, wenn man so als Pair fährt sozusagen. Habt ihr sehr viel geteilt oder seid ihr quasi jeder für sich schon so gefahren, nur ein bisschen was zusammen?
Also Zelt oder Biwaksack oder so? Ja, wir hatten einen Tarp dabei für uns zusammen. Also als gemeinsames, wir hatten einen Kocher dabei, Kocher und Topf. Das hatten wir gemeinsam und also Werkzeug, also so Multitool und ja, Züge und sowas, also so die Kleinteile, das hatten wir aufgeteilt. Genau, ansonsten hatten wir, hat jeder so seins gehabt. Genau, aber es ist so, man geht es ja so im Gedanken durch, okay, was hat er, was ich unbedingt brauchen muss, brauche, bevor wir uns trennen und so. Und dann, ja. Im Nachhinein ist auch, also das hätte auch nicht viel gebracht, wenn er weitergefahren ist, weil tatsächlich direkt danach kam dann sozusagen dieser, ein Teil, der wurde von den Teilnehmern dann immer so als Defense Situation genannt. Weil wir da, sind wir dann in so einem, unter so einem Zaun drunter durchgerollt, mussten wir uns so drunter durchrollen, der war so halb aufgerollt. Und dann musste sie sich mit dem Rad da so drunter durchrollen und war es dann in irgendeinem so Waldgebiet mit irgendwie so, was auch so ein bisschen morastig war und du dachtest so, okay, wie komme ich hier raus? Ja. So ein bisschen. Ja, weil jeder halt so komplett verwirrt war, ist hier der Track und der Track ging halt einfach mitten durch irgendwelche Bäume durch und ja, ich meine, da kann ja auch viel passieren. Die Strecke wurde, glaube ich, letzten Oktober gescoutet und ja, in einem Jahr kann ja viel passieren.
Absolut.
Und das war so ein bisschen so eine, da habe ich auch viel gelernt, okay. Also das bedeutet, wenn der Track da durchgeht, dann ist es nicht so, dass es ein Fehler ist, sondern du sollst dann da durch. Das wusste ich vorher ja auch nicht. Und da zum Beispiel hätte ich gerne schon Colin auch dabei gehabt. Einfach so von diesem Selbstbewusstsein, naja gut, wir gehen jetzt hier durch. Sondern ich war dann so, ich habe das noch nie gemacht. Kann ich jetzt einfach unter dem Zaun mich durchrollen mit dem Fahrrad?
Oder Abgleich der Tracks, ne, auf den Navis. Dass man
sagt,
okay, hast du das auch hier und dann, okay,
Aha. Genau, also von da an, vom zweiten Tag an morgens war ich dann sozusagen allein.
Aber das war für dich die Entscheidung, weil du sagtest davor und du hast eine Nacht also schon drüber nachgedacht und konntest dann quasi damit arbeiten, aber du warst ja dann offensichtlich damit völlig mental einverstanden sozusagen oder bereit, ne, dann alleine weiterzufahren.
Ja, also ich habe schon den Tag dann noch gebraucht. Also das war dann schon auch so, wenn kam diese Zaunsituation, dann habe ich da in diesem Gebiet auch noch meine eine Flasche verloren. Und ja, retrospektiv denkst du ja immer so, ist ja alles halb so wild. Aber in dem Moment denkst du ja immer so, oh Gott, was ein Drama, alles hat sich gegen mich verschworen.
Ja.
Und dann war so, okay, aber dann hat sich sowas entwickelt, so eine jetzt erst recht Mentalität. So, dann bin ich auch so ein bisschen in so ein Rennmodus auch geraten. Weißt du, so dann, okay, dann ziehe ich das jetzt halt alleine durch und mach's auch schnell. So. Ja. Und so ein bisschen so jetzt erst recht Mentalität hat sich dann da durchgesetzt. Aber das hat ihn schon den ganzen zweiten Tag gebraucht.
Wie viel bist du dann am zweiten Tag so gefahren?
Ich glaube, 207 Kilometer.
Naja, war doch schon ordentlich.
Ja, waren dann auch ein paar mehr Höhenmeter. Genau, und halt diese, also ich glaube, ich habe da 1,5 Stunden in diesem Waldgebiet verbraucht für 10 Kilometer oder so. Also das ist dann so, weil du hast halt 240 im Sack, ne, und dann denkst du so, wenn es morgen so weitergeht, und dann brauchst du 1,5 Stunden für 10 Kilometer. Und dann denkst du, okay.
Wenn das so weitergeht,
Genau, genau. Ja, das war ein ziemlich, ziemlich schieblastiger Tag, muss man sagen. Also ich schiebe ungern, weil ich versuche eigentlich schon immer alles noch zu fahren. Aber manche Dinge gehen ja einfach nicht mehr, dann kannst du ja dann kannst du ja nicht mehr fahren.
Ja, das stimmt allerdings. Erzähl mal weiter.
Dann vielleicht einfach Tag 3. Also man muss sich das auch immer so vorstellen, man fährt da schon, also so ein bisschen wie so durch, ja, so Märchenlandschaft. So Brüder Grimm, wie man sich das vorstellt, könnte auch der böse Wolf kurz mal ums Eck laufen. Und also es ist schon alles sehr ähnlich, aber auch wunderschön. Also so einfach dichte, dunkelgrüne Wälder mit Pfaden und so. Und so hat sich das eigentlich so weiter fortgesetzt. Und
warst du sehr ab von irgendwelchen Versorgungspunkten oder Zivilisationen oder kam das regelmäßig so? Also war das gut erreichbar oder gut strukturiert, so vom Refill.
Ja, es ging schon auf jeden Fall gut. Also ich glaube, das macht das Rennen auch ein bisschen einsteigerfreundlich. Mhm. Also wenn ich jetzt dann auch so mal so mit von Leuten mit Atlas Mountain Race oder auch jetzt gerade Silk Road oder so, ich glaube, das ist, macht es einsteigerfreundlich, dass du schon immer wieder was hast, auch gerade dadurch, dass da das Grenzgebiet ist, gibt es dann so Free Shops, mhm, und es gibt auch irgendwo mal, irgendwann fährst du über, also ich meine, das ist ein europäisches Land, da ist ja schon, mhm, auch irgendwo wohnen da Leute, das heißt, du fährst schon immer mal wieder durch ein Dorf oder auch mal eine große Straße, wo eine Tankstelle mal ist oder so, also mhm, es gibt, okay, schon immer wieder gut Möglichkeiten. Klar gibt es längere Stücke, wo auch gar nichts ist, mhm, aber also du hast, brauchst jetzt nicht, glaube ich, Angst haben, dass du da jetzt verdurstest und verhungerst.
Hm. Wenn du, weil du gerade sagtest, Märchenlandschaft, wenn du das jetzt so Revue passieren lässt, wo war es denn besonders schön? Also wo sagst du, ey, da wäre ich gern auch noch mal einen Tag geblieben oder so, oder fährst vielleicht noch mal hin?
Ja, also das ist schon am Anfang dieses Elbsandsteingebirge, hm, Erzgebirge, das ist ja auch, da sind ja auch dann so, ja, das ist ja schon so pittoresk mit diesen Häusern, die dann an die Steine da gebaut, mhm, sind. Das ist ja schon fast zu kitschig, wo man, mhm, ja. Mhm. Und dann tatsächlich hinten hier dieses Adlergebirge, Riesengebirge, mhm, Richtung, also dabei, genau, und also dieses polnische Gebiet. Ich glaube, da habe ich dann auch, da denkt man ja dann auch immer so, ah ja, guck mal, hier könnte ich doch mal mit der Familie nochmal einen schönen Urlaub verbringen oder so.
Seid ihr zufällig an dieser großen Verteidigungsanlage vorbeigefahren, die da gebaut haben? Also es gibt im Schneegebirge da so eine Verteidigungswall in der polnisch-tschechischen Grenzregion. Der wurde damals von Tschechien oder Tschechoslowakei, ich weiß nicht, ob das da schon war, gebaut als Abwehr gegenüber den Deutschen, glaube ich. So, das ist ähnlich wie diese Maginot-Linie. So, da waren auch die Leute, die Maginot mitentwickelt haben, waren wohl auch dort. Führte das da lang? Weißt du das zufällig oder hast du es gar nicht?
Ich weiß nicht, ob es das ist, aber es ist, auch wenn wir sind wir eine ganze Weile immer wieder an relativ krassen Bunkern immer vorbeigefahren.
Ja, genau.
Okay,
also, nee, dann war es das.
Ja. Hm. Genau, also da wir waren erst irgendwie so am Iron Curtain Trail entlang gefahren und dann fuhr man in den Wald und da waren tatsächlich, das war schon sehr deprimierend mit diesen, weil es ja wirklich wunderschöne Landschaft war und dann, hm, sind da diese fiesen Bunker da drin, die, mhm, einem da schon irgendwie so auch die, schlägt ja schon auf den Magen irgendwie so, mhm, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ist, was du, ja, meinst. Also, ja, da waren wirklich regelmäßig große, große Bunker.
Ja. Und außer dieser Ecke gab es noch was, wo du sagst, Mensch, da, das wäre sehr schön.
Also, wenn man einfach so eine Stadt sehen will, da wir sind durch, wie heißt das, Krumlau?
Czeske Krumlov.
Genau. Mhm. Da sind wir auch durchgefahren. Das ist ja auch einfach, mhm, wo du sagst, okay, krass, wie sieht denn das aus? Da hätte ich auch irgendwie so, da dachte ich auch jetzt hier so ein bisschen flanieren, ja, und ein bisschen
gebacken, ja, auch gut, Käse, wenn ich jetzt nicht.
Genau, ja, tatsächlich. Das ist ja auch einfach sehr schön.
Ja. Ja, klasse.
Genau, die Seite am Anfang, Elbsandstein, Erzgebirge und dann hinten raus Riesengebirge fand ich schon und Adlergebirge.
Ja. Ich finde, man unterschätzt diese Gebirge, also jetzt, weil du gerade sagst, auch Erzgebirge, ich finde, man unterschätzt das, wenn man es nicht kennt, weil es aus meiner Sicht ist es mit ein sehr herausforderndes Gebirge fürs Fahrradfahren.
Ja, brutal.
Also unglaublich, ne? Deswegen habe ich da auch diese Stonemans, gibt es dort, ne? Diese Veranstaltung, glaube ich. Mhm. Das muss brutal sein. Also, das will ich auch nie machen.
Ja, sagst du jetzt, wer weiß.
Ja, ja. Nee, für Hamilton-Borbisch, deswegen frage ich dich ja gerade so ein bisschen aus. Und ich dachte, ja. Warum
ja, da gibt es ja auch dann so Strecken, wo du dann so, du fährst eigentlich wie so eine Achterbahn, ne? Du fährst also durch den, rechts und links ist groß grüner Wald und du siehst aber schon ganz hinten, mhm, den letzten Hang. Und das ist sozusagen wirklich Steilberg runter, Steilberg hoch, Steilberg runter, Steilberg hoch. Also es, ja, ist wirklich wie so Achterbahnfahren.
Ja.
Und das geht ja irgendwann sowohl auf die Beine als auch auf den Kopf.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie hast du nachts gepennt? Also warst du dann immer mit deinem Tarp da unterwegs oder irgendwelche Unterstände oder bist du auch mal in irgendein Hotel oder sowas da? Ich hatte ein paar Storys gesehen, wo die Leute auch sagen, soll jetzt mal wieder duschen.
Also ich war nicht im Hotel. Ich habe immer schon versucht, irgendwie draußen zu schlafen, einfach, mhm, auch, um mein Ding weiter durchzuziehen. Mhm. Ich habe zweimal bei Bushaltestellen geschlafen. Also es waren natürlich sind irgendwie so abseitige Bushaltestellen. Mhm. Einmal habe ich in so einer Schutzhütte geschlafen, das war richtig cool. Also mhm. diese Grenzgebiete haben ja relativ viele Schutzhütten. Mhm. Das war eigentlich die beste Nacht. Einmal unter freiem Himmel. Und dann einmal noch. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber tatsächlich war das auch, weil ich ja auch relativ neu in diesem mhm. Spiel bin, so ein bisschen das, was mich auch noch ein bisschen immer umgetrieben hat. So dieses, wie ist heute Abend die Schlafsituation? Mhm. Weil ich da, muss ich auch ehrlich sagen, so ein bisschen noch, wie soll man sagen, also erstmal noch irgendwie eigene, nicht Ängste, das klingt irgendwie so arg, aber so dieses ein bisschen Unwohlsein überkommen kommen musste. Weißt du, so einfach irgendwo sich hinlegen und schlafen.
Mhm. Das ist aber das ehrlicherweise auch normal. Also ich glaube,
das ist
typabhängig dann auch am Ende.
Aber wahrscheinlich, aber das muss man sich ja auch erstmal für mhm. sich realisieren. Ich finde, das ist ja auch, da macht man ja so auch eine Entwicklung durch. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt ausholen würde, warum ich reise. Früher habe ich mich immer für einen coolen Globetrotter gehalten, ja. Mhm. Aber eigentlich weiß ich heute, ich mache das, um dieses Unwohlsein zu überwinden. Ja. Weißt du, bist irgendwie in einem fremden Land und bist erstmal so duckmäuserisch und denkst dir, okay, was ist hier so?
Nicht ansprechen,
und nachher reist du aus dem Land raus und palaverst auf der Landessprache mit den Leuten, obwohl du eigentlich nur 5 Worte kannst, so nach dem Motto, aber kannst es plötzlich fließen, so nach dem Motto. Und das war früher so, dass ich dachte, ich bin jetzt so ein cooler Typ, und jetzt ist es aber eher so, dass ich dachte, ich mache das, um eigene Ängste oder Unwohlsein zu übergehen. Und genauso war es da jetzt auch. Das musste ich erst für mich realisieren. Hey, du bist nicht so ein starker Typ, der jetzt einfach sich hinlegt und es ist ihm egal, wo er schläft. Nee, das macht was mit dir, dass du abends, hat mich das relativ viel Kraft gekostet, diese Situation in meinem Körper zu lösen. Dass ich nicht wusste, wo ich schlafe, war so. Es hat irgendwie meinem Körper Kraft gekostet. Deswegen bin ich dann auch irgendwann nicht mehr so lang gefahren und bin lieber früh morgens aufgestanden. Weil ist ja auch spannend. Jeder findet da seinen eigenen Rhythmus. Während manche tief in die Nacht fahren, und ich bin bei weitem kein Frühaufsteher, war dann dieses morgens noch im Halbschlaf Rhythmus finden und dann einfach, wenn die Sonne aufgeht, hast du schon einen Kilometer drin und dann kommt die Sonne auf und du kriegst dann nochmal einen Push. Das war dann eher mein Ding. Das musste ich aber auch erst, das hat 6 Tage gebraucht, bis ich das verstanden habe.
Ich finde das ganz interessant, weil du hattest gerade so im Nebensatz gesagt, ich bin nicht so ein Taffer, ne? So, hier weiß ich, ich lege mich irgendwo hin, egal. So, ich habe gerade so nachgedacht, ist das, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch das Bild, was so vermittelt wird manchmal, ne? So diese, ja, die fahren da mit einem Messer zwischen den Zähnen und das ist völlig egal. Ich glaube tatsächlich, also wir haben früher mal gesagt, in jedem Schrank hängt auch nur ein Hemd, ja, so, also so ein bisschen auch die eigenen Dämonen und Ängste, die einfach jeder Mensch auch hat und überwindet, macht. Ich glaube einfach, dass viele Menschen, die das machen, was wir machen, das auch genau tun, was du gerade sagtest, so um so eigene Grenzen zu überwinden, ja, oder mal diese, wie sagt man so schön im Neudeutsch, diese Komfortzone mal so zu verlassen, ja, und zu gucken, was kriegen wir immer nur im Beruf gesagt, wir sollen nicht mal Komfortzone verlassen und irgendwas machen, aber ich glaube, dass das halt diese Art ist, das zu tun, und dass es da keine Helden gibt, sondern einfach nur Leute, die dann vielleicht ihre Komfortzone erfolgreich verlassen haben oder die Grenze verschoben haben, ne, so. Und deswegen habe ich gesagt, das ist, glaube ich, ganz normal, weil ich das viel höre, dieses, ey, ich würde das sehr gerne machen, aber ich habe noch ein bisschen Respekt vor dem alleine fahren, ne? Oder vor dem pennen gehen. Ich würde gern vorher wissen, wo ich heute Abend schlafe. Also allein die Tatsache, nicht zu wissen, was da kommt, ne? Das ist ja für viele verständlicherweise absolut schlimm, ja, oder zumindest nachdenkenswert. Oder Essen, dass ich nicht weiß, kriege ich was zu essen, was kann ich essen und so, ne? Aber umso mehr macht es ja, also motiviert das, was du erzählt hast, sozusagen, komm, ich einfach mal probieren, einfach mal machen, einfach mal gucken.
Ja, und ich werde nicht alleine los. Also ich hätte, wie gesagt, ich war schon froh, dass ich das als Team eigentlich gegangen bin. Und mancher kommt halt es dann anders. Und also im Nachhinein natürlich für mich großartig, dass ich das dann sozusagen jetzt meinen persönlichen, ja, Ängste klingt immer so groß, aber es sind vielleicht auch so, dass ich diesem eigenen Unwohlsein stellen musste. Ja. bin ich eigentlich jetzt sehr dankbar um die Erfahrung. Aber ich, ja, also wie du sagst.
Gibt ja auch kleine Ängste. Also ist ja auch völlig in Ordnung.
Ne? Genau, ja.
So, also, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Salz in dieser Suppe. Ne? Also klar, mit dem Fahrrad, okay, und dann Landschaft und so, okay, aber ich glaube, das gehört auch mit dazu, so dieses sich selbst so ein bisschen zu fordern und sich selbst zu überraschen dadurch. Ne? Oder halt nicht. Also die Überraschung muss ja jetzt auch nicht immer, und das muss ja nicht negativ sein, wenn du feststellst, nee, das ist nichts für mich. Ne?
Genau, so, das ist also, ja auch okay.
Ja, völlig dann, in Ordnung. Dann weißt du nämlich, und ich glaube, das ist das Wertvolle, dass du da rausgehst nach, ich weiß nicht, kannst ja gleich sagen, wie lange du gebraucht hast, so dann nach diesen, weiß ich, 6 Tagen rausgehst und sagst, cool, jetzt weiß ich, was ich will, was ich nicht will. Und dann baust du es dir so, wie es dir passt. Du musst es ja nicht so machen, wie es dir nicht passt. Das wäre auch Blödsinn, weil dann wäre es ja Arbeit. War es ja aber auch bei dir.
Ja, war es auch. Ja, wobei es war schon auch persönliches Vergnügen.
Ja, ja,
muss man schon mal sagen.
Wie lange warst du unterwegs?
Darf jetzt mein Chef nicht hören.
Ja,
pieps mal. Genau. Ich habe 6 Tage gebraucht.
Okay.
Mhm. Genau. Ja, ich bin dann irgendwann also schnell. Irgendwie tatsächlich in Rennmodus gekommen. Es ist ja dann auch so ein bisschen... Du guckst dann doch mal so nach den anderen Punkten und dann denkst du so, ja gut, irgendwie mache ich aber ganz schön Meter. Ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Gas gebe, dann bin ich unter den ersten 10 und so. Und dann bist du bei den ersten 10, oder den könnte ich eigentlich auch noch kriegen. Mhm. Und so, das ist ja so darauf ist ja mein Gehirn von früher auch noch voll gepolt.
Ja.
Also dann dieses, und dann gab es zwischendrin mal so ein Stück, wo ein bisschen Pacing drin war, wo wirklich mal einiges an Straße auch mal war. Mhm. Ja, und dann fängst du halt irgendwann an, auch dir Ziele zu setzen. Und dann war so, okay, offensichtlich läuft es gut, dann mach was draus.
Würdest du jetzt mit dieser Erfahrung eigentlich dann beim nächsten Mal wieder als Pair oder mit anderen starten wollen oder sowas machen wollen mit anderen? Oder fandst du das jetzt gar nicht so uninteressant mit dir alleine?
Es ist eine spannende Frage. Also eigentlich würde ich sagen, auf jeden Fall mit jemandem zusammen. Aber es hat mich jetzt schon auch so ziemlich gepackt, alleine zu fahren. Also ich immer Zeit vorausgesetzt, aber also ich würde tatsächlich gern beides probieren. Mhm. Also ich, zum Beispiel jetzt, was ihr da mit Silk Road gemacht habt, das würde ich mich nie alleine trauen. Also allein da würde ich gerne jemanden, dem ich irgendwie vertraue, der mir, wenn es mir schlecht geht, der mir, weiß nicht, den Bart zwirbelt. Und da, ja, also ganz im Ernst, da habe ich zu viel Respekt noch vor. Aber jetzt wird gesagt, irgendwo in Europa nochmal ein Rennen zu fahren, könnte ich mir auch gut alleine vorstellen. Einfach nochmal zu gucken, weil ja jetzt waren ja nicht das Limit erreicht, weil ich ja allein dadurch, dass wir frühe Schluss machen mussten am ersten Tag, ich dann noch über diese 6 Tage so viel gelernt habe. Und da kommt dann der doofe Ehrgeizling in mir raus, noch nicht das Limit ausgeschöpft war. Und da ist natürlich dann so, okay, wenn da noch nicht das Limit ausgeschöpft ist, wie schnell kannst du es denn machen? Wenn du mal nur, also es wirklich drauf ansetzt. Mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, weiß ich jetzt, okay, wenn ich ein gescheites Essen pro Tag mache, wenn ich eher früh schlafen gehe, aber dafür früh aufstehe, wenn ich aber ein bisschen, wenn ich den Schlaf noch reduziere, wenn ich nicht unzählige Kilos zu viel mitnehme, weil ich halt überhaupt keine Ahnung habe, was mich erwartet, wenn ich mich besser vorbereite und sowas, ne, dann geht dann diese Kopfmaschinerie los und du denkst dir, fürchterlich, aber ja, und dann bist du schon wieder im nächsten Rennen, obwohl du gerade erst das eine beendet hast.
Na, ich hatte mir jetzt während der Orbits ehrlicherweise so ein bisschen angewöhnt, die Pausenzeiten so minimalisieren, stimmt schon, und das habe ich halt sofort auch beim Silk Road aufgegeben. Ne, also dieses Essen auf dem Fahrrad, Trinken auf dem Fahrrad, eigentlich nicht anhalten, so weit schon sein, dass du sagst, okay, du kannst jetzt erstmal fahren, bevor du wieder irgendwas brauchst. Ne? Das habe ich da sofort aufgegeben, weil das funktioniert da nicht über diese Länge halt. Ne? So wie es jetzt auch, du sagst es jetzt 6 Tage.
Ja, ich glaube, das für mich funktioniert es da nicht. Also ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Kategorien, oder? Also ich glaube, ist dann Silk Road einfach viel zu sehr noch, also hochgesagt Überlebenskampf, während dann natürlich jetzt so ein Radrennen in Europa.
Ja, Bohemien würde ich jetzt auch nicht unterschätzen, ne? So, also
ja, so. Aber du weißt ja trotzdem, auch wenn du in der Situation das nicht weißt, eigentlich, wenn du, egal in welche Richtung du fährst, irgendwo wird schon wieder irgendwas sein, was du, wo du vielleicht was auffüllen kannst. Ja. Hoffentlich. Ja. Aber ja, also glaube ich, dass, also das ist aber mir jetzt auch im Nachhinein erst bewusst geworden.
Du hattest, ach so, eine Frage, dieses, es war ja dann auch das Border Bash Camp, ne? Das ist ja eigentlich so die, das habe ich auch erst vor 2 Jahren entdeckt, dass es das gibt, ja. Also das ist ja die Urzelle sozusagen und dieses Race ist ja jetzt neu hinzugekommen. War das so, dass du quasi mit Ende des Races bist du ja auch in dem Camp gelandet, ne? Das Ziel war ja quasi das Camp, oder?
Genau, Start und Ziel war Camp.
Okay, und dann war quasi, du kommst an und dann kannst du eigentlich, du schläfst dann nochmal aus, isst was und dann geht eigentlich das Camp los, dann mit irgendwelchen Ausfahrten und Feuer.
Genau, also je nachdem, also ich meine, ich war jetzt dann schon Donnerstag da, da war noch nicht so viel los. Normalerweise endest du, dann kannst du ja im, also, oder wenn du die Maximalzeit brauchst, was ja auch dann doch einige, das ist nicht alle nur in 6 Tagen gefahren, wie es der eine gefragt hatte, sondern dann wärst du sozusagen am Samstagabend zum großen Feuer angekommen, was ja auch eine spektakuläre
Also Nummer. 9 Tage hast du Maximalzeit, oder?
Nee, 7,5.
Ach, 7,5,
also,
okay.
7,5, also du startest genau samstags morgens und samstags abends endest du.
Ist also das, also für jemanden, weil du sagtest so, ja, für Einsteiger ist vielleicht ganz interessant, jetzt für jemanden, normal trainierten, sagen wir mal so. Also ich glaube schon, dass man ein bisschen was tun muss in Vorbereitung.
Auf jeden Fall. Ja.
Ist das okay machbar, 7,5 Tage? Oder sagst du, ja, da muss man sich echt strecken?
Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, für andere den Ratschlag zu geben. Ich denke mir immer, also ich glaube, ich könnte jemanden durchmotivieren, der ordentlich fit ist und dann würde das schaffen. Aber irgendwie finde ich es immer schwer, Tipps für andere zu geben, wenn du wenn du ja nur deinen Körper kennst. Und den kenne ich ziemlich gut, aber den anderen Körper. Aber ich glaube, dass viele Leute das könnten. Ja. Einfach, wenn sie es versuchen würden.
Ja. Ich hatte ja vorhin eine Frage stellen wollen, das habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht, weil du sagtest vorhin, ja, es gab einige, die dann mit Knieproblemen und sowas da aufgeben mussten. Ich habe auch gesehen, es war ja dann so der Daily Scratch Report, ne, so, den er da gemacht hat auf Instagram. Glaubst du, dass einige Fahrerinnen, Teilnehmerinnen das Ganze unterschätzt haben vielleicht?
Auf jeden Fall. Also das tatsächlich schon. Also das, genau, das ist ja wieder die andere Sache. Also ich glaube, dass es machbar ist, aber andererseits darf man halt auch nicht, also nicht, dass die Leute das gemacht haben, ne? Da würde ich jetzt niemandem einen Vorwurf machen, aber dass du dann doch unterschätzt, wie viel Tragepassagen, wie viel Schiebepassagen und so weiter dann doch drin sind und wie schwer dein Gepäck dann doch über die Kilometer wird. Und also ich würde sagen, so auch an der Startlinie waren jetzt schon mehr Ersteinsteiger als jetzt alte Hasen. Und klar ist dann vielleicht auch ein bisschen die Ausfallquote ein bisschen höher, weil man natürlich so sagt, okay,
den Kämpfenstuhl hätte ich doch zu Hause lassen sollen.
Genau, ja. Naja, also der André hat da bei der Streckenplanung schon immer mal wieder richtig fiese Dinge eingepackt, wo du wirklich so dachtest, wirklich hier lang? Ganz im Ernst, da normalerweise würde jetzt, wenn ich das mit Komoot geplant hätte, würden die mir sagen, das ist doch falsch.
Oder Komoot hat es geplant, ne? Man weiß es
ja. Ja, das stimmt, ja. Hast du recht. Aber das ist ja dieses, was man oft hat, oder? Dass man eine Strecke plant und dann sich denkt, naja gut, lohnt es sich jetzt da noch weiter hochzutragen oder gehe ich einfach wieder zurück und fahr's? Ja. Und da war es halt so, nee, du fährst genau diese Strecken, wo du dir immer überlegst, ey, naja, es geht vielleicht noch 100 Meter. Ah nee, es geht noch 1 Kilometer. Das weiß ich so. Also übertrieben gesagt. Also ich glaube, dass schon einige das unterschätzt haben, wie fies dann doch immer wieder dieses Schieben, Tragen, Unterbrechen, Selbstversorgen ist, ja.
Konntest du oder hattest du schon die Gelegenheit, mit Marc über das Rennen zu sprechen, was er sagt mit seinem Atlas Mountain Race Hintergrund? Also das würde mich mal interessieren, wie er das vergleicht.
Ja, also ich glaube, so der größte Unterschied von der Schwierigkeit ist, dass du halt zumindest besser dich versorgen konntest. Also ich meine, was ich auch mal gemacht habe, ich habe dann irgendwo bei einem anständigen Restaurant was Ordentliches gegessen, während er meinte, im Atlas Mountain Race hat er halt eigentlich gefühlt nur Omelette gegessen. Und das natürlich kommt dann der, das, der Körper viel mehr, glaube ich, Unterzucker. Und also da, ich glaube, das war so ein bisschen der Hauptunterschied. Ich glaube, so von der Härte ist es einfach hart beides. Mhm. Aber diese Versorgung ist halt besser.
Mhm. Ja, weil es von den Tourdaten her, ne, ist es ja vergleichbar.
Ja, und ich glaube also auch von der Fahrhärte, man muss natürlich jetzt auch noch dazu sagen, während ja jetzt beim Atlas Mountain Race dann natürlich die Hitze, glaube ich, da spielt, hätte uns jetzt beim Bohemian Border Bash auch der Regen und eventuell Schnee zu machen, schaffen machen können. Ne? Also ich meine, wenn das eine Woche früher stattgefunden, hätten wir vielleicht oben an der Schneekoppel Schnee gehabt.
Ja. Wenn später, wäre er jetzt untergegangen, ne? Im Regen.
Ja, genau. Also wir hatten auch einfach wirklich richtig viel Glück, weil sonst hätte man bestimmt mal noch einen Tag länger brauchen können.
Aber im Mai, wenn das, ich weiß gar nicht, wann der ursprüngliche Termin war, Ende Mai, dann hätte es ja eigentlich ja auch noch eine gute Chance auf noch mal so ein paar frostige Tage vielleicht sogar haben können. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, ja, also sowohl als auch. Also der ursprüngliche Termin als auch der Termin haben jetzt auf jeden Fall Unsicherheit im Wetter gebracht, dass wir jetzt so Glück hatten. Mhm. Ja.
Jetzt stelle ich gerade fest, da geht mein Plan ja gar nicht auf. Ich hatte nämlich so ein bisschen gedacht, nächstes Jahr im September, wäre vielleicht was. Aber wenn das dann schon im Mai ist, dann brauche ich...
Naja, können wir auch vorstellen, dass der André das jetzt vielleicht auch ganz gut fand, dass das jetzt mit dem Camp zusammen ist. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das jetzt so bleibt.
Ja.
Aber das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Weil eigentlich ist es ja auch schön, also dass du dann eine Veranstaltung hast. Vielleicht für ihn ein bisschen anstrengend, weil er beides machen muss, aber.
Aber dann hat das aber mit einem Abwasch hinter sich, ne?
Genau. Aber sonst ist es natürlich auch so ein bisschen immer so einsam. Also ich meine, die sind ja, also per se ist man ja dann schon viel einsam, aber wenn dann wenigstens dann das Camp ist, ist ja schon irgendwie ein bisschen netter.
Ja.
Dann kommt man wenigstens irgendwo hin.
Gab es eine Stelle oder zwei Stellen, wo du sagst, ey, das war hundsgefährlich, also da. Oder fast nicht möglich, ja. Oder war die Strecke im Allgemeinen schwierig, aber okay?
Ja, also man muss schon, also ein paar Mal musste man schon ein bisschen Trittsicherheit haben. Also wo ich mir so dachte, okay, da bin ich jetzt schon froh, dass ich jetzt mich so sicher fühle, und auch beim Fahrradfahren. Also wir sind dann. Ja, ich finde, runter ist ja immer so eine Sache. Da musst du dich selber einschätzen und sagen, entweder ich schieb oder ich kann mich einschätzen und kann halt Trails fahren. Berghoch gab's, würde ich mal sagen, vielleicht nur, ja, eigentlich nur Anstrengungen. Bis auf eine Stelle gegen Ende, wo es dann schon, da kam mir so ein Wanderer entgegen, der war völlig, völlig perplex. Was willst denn du jetzt hier? Ja. Das ist doch jetzt hier eine Wanderstrecke, wo halt relativ verblocktes Gelände war, aber es ist jetzt nicht alpin. Ne? Ja. Also es ist nichts dabei. Ist nichts, was gar nicht geht.
Da sind wir auch schon beim Thema, weil du sagst, ja, okay, da, ne, so Trails manchmal und so. Was für ein Rad bist du gefahren, so vom Typ her? Und jetzt rückblickend, war es das Richtige oder würdest du vielleicht was ändern, wenn du es das nächste Mal fahren würdest?
Also ich bin das Atlas gefahren, unser Gravelbike von Focus. Und ich bin es tatsächlich fast von der Stange gefahren. Also du hast es ja auch zum Testen gehabt.
Genau.
Und ich bin fast das gleiche Rad gefahren, wie du da zum Testen hattest. Ich habe ein paar Anpassungen gemacht. Das Atlas 6.8. Ich hab die Kassette gewechselt. Ich habe braucht einen 40er Ritzel. Das war auch nötig bei dem Rennen.
Ja.
Gerade mit dem ganzen Gepäck.
Vorne dann, genau. Was bist du da gefahren?
Vorne bin ich 46,30.
Was fahre ich jetzt gerade, glaube ich, ich habe gerade ein Testrad bekommen wieder. Was fahre ich da? Ich finde das, ich komme ja von so 30, ne, vorne und hinten halt so Monsterkassetten. Und ich bin gestern zum ersten Mal mit diesem Fahrrad gefahren, dachte mir so, wow, ist das schnell. Das ist so schnell. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht liegt es ja auch einfach nur an diesem 46er, dass du halt jetzt mit der gleichen Kraft reinlatscht wie sonst auf dem 30er und jetzt auf einmal fährst du halt. Ne? So.
Ja.
Das ist schon ganz interessant. Ah ja, okay. Und Bist du mit 700 cc, also 28 Zoll oder 650b gefahren und breiten Schlappen?
700c und 45er.
Ah ja, okay.
Macht Sinn. Ja, also wirklich tatsächlich genauso von so wie es da, wie es gespeckt ist. War auch so ein bisschen natürlich auch so ein bisschen die Idee, mal gucken, ob das jetzt auch kann. Weil es natürlich irgendwie, es ist ja unser erstes Gravelbike und Gravel ist ja ein so weiter Begriff.
Ja.
Ich meine, da ist ja von eine Stunde Vollgas bis rund
zwei,
um die Welt
Wochen
fahren.
Zwei Wochen Low-Gas.
Genau.
Ja.
Ja, und natürlich ist aber für die meisten Menschen ja der Einstieg auch eher diese eine Stunde nicht auf der Straße fahren und mit Autos was haben. Und oder dem Alltag im Wald entfliehen und so. Und natürlich ist dieses Rad auch für die da. Ist auch ein fairer Einstiegspreis und dann ist so, okay, und wie weit kann dieses Rad, so wie es jetzt dasteht, mit ein paar Anpassungen natürlich dich tragen.
Und es hat ja auch offensichtlich bestanden oder ging.
Ja, also es ist nichts kaputt gegangen. Also ich hatte tatsächlich, also toi toi toi, ich hatte auch da wieder viel Glück. Ich hatte nichts, ich hatte nicht mal einen Platten.
Oh, das ist ja super. Bist du tubeless gefahren?
Ja.
Und das für ein Roadie. Respekt?
Ja. Ja, man muss aber sagen, ich bin auch nicht so ein richtiger Roadie mehr. Also ich hatte eine Rennrad-Vergangenheit, aber wie gesagt, ich habe dann auch beim Mountainbike-Magazin gearbeitet und also Mountainbike ist auch mittlerweile meine Leidenschaft und eigentlich mein liebstes Rad. Wir hatten immer noch ein Cyclocross-Rad, bevor wir ein Gravel-Rad hatten, das Maris. Und das ist mein Ding, wenn ich da, weißt, wenn erst die Kinder jetzt noch klein waren und oder der eine ist noch klein, aber dann mittags geschlafen, eine Stunde Zeit, dann einmal durch den Wald heizen. Also ich bin mittlerweile nicht mehr so straßenaffin, einfach weil das mich so nervt mit den ganzen Autos. Und
das habe ich letztens auch drüber nachgedacht, dass ich kaum noch Straße fahre, beziehungsweise extrem nervig finde dann.
Ja.
So Wald und so. Hast du irgendeine Federung vermisst dann? Oder sagst du, okay, das so wie es war, war es eigentlich gut zu fahren. So, also dass man sagen kann, man kann mit einem Gravelbike, das ja wie das Atlas ja durchaus für solche sportlicheren Bikepacking-Unternehmungen gebaut ist, ne, kann man den Bohemian Border Bash gut fahren. Oder würdest du sagen, naja, vielleicht jetzt zum Beispiel mit der SRAM Explorer-Serie da, ne, und dieser Federgabel und so, vielleicht ist das dann nochmal was?
Nö, also ich hatte mich mit Bass Rottgans auch drüber unterhalten, der auch dann meinte, ja, vielleicht wäre auch ein schnelles Mountainbike gut. Aber andererseits gab es halt, wie gesagt, zwischendrin auch so ein paar Stücke, wo man dann eigentlich irgendwie so Straße pacen konnte. Deswegen fand ich das jetzt eigentlich genau das Richtige. Also eine Federung habe ich jetzt auch nicht vermisst. Also da finde ich, ist Linienwahl auf dem Trail wichtiger. Ja, also ich habe eine Carbon-Sattelstütze habe ich noch reingemacht. Das ist ein bisschen wenigstens noch mehr Komfort jetzt hinten, aber also eine Frontfederung oder so, nee. Finde ich jetzt persönlich nicht nötig.
Was hast du, also vom Gepäck her, was hat das so gewogen? Weil du sagtest so ein bisschen, ja, hast schon geguckt, ne, das ist da nicht zu schwer.
Ja, wobei ich bin da ein bisschen, also ich habe die Räder von den anderen da mal danach kurz mal in der Hand gehabt, dachte ich mir so, okay, weil ich bin da schon eher so Richtung 30 Kilo gegangen. Okay. Weil ich irgendwie dann doch ein bisschen, ich hatte ja dann einen Kocher dabei und Essen und so, weil ich einfach irgendwie Angst hatte, dass irgendwas fehlt. Und irgendwie habe ich nicht so gewichtsoptimiert da so drauf geachtet. Dann war ich da schon irgendwie so zwischen 25 und 30 Kilo, glaube ich, weil ich einfach das noch mitgenommen und das noch.
Ja. Aber dafür warst du dann trotzdem fix, ne?
Ja, aber irgendwie, das macht doch dann irgendwann keinen Unterschied mehr, oder? Wenn man irgendwie dann, also wahrscheinlich macht es, ja, ich meine, das kann man ja ausrechnen, offensichtlich. Das sind ja pure Watt, die du verschenkst, aber.
Ich teile deine Einschätzung von daher, weil ich jetzt auch wieder dieses Erlebnis hatte im Vorfeld, optimiert und gemacht, ja, und ach Gott, und hier nochmal 300 Gramm und ach nee, hier sind ja 80 Gramm mehr und so. Und tatsächlich endet das dann halt eigentlich schon am ersten Laden, jetzt übertrieben gesagt, wo du sagst, ah, okay, ich muss jetzt irgendwie Zeug mitnehmen, weil die nächste Strecke ist halt ohne Versorgung. Und dann haust du dir halt mit in den Rucksack vier Flaschen Wasser, weißt du, so ist es völlig, also ja, 4 Kilo einfach rein und sagst, okay, warum mache ich diesen ganzen Stress vorher, ja, um diese 200 Gramm, ist völlig, völlig sinnlos. Ja, es geht ja auch so, klar. Aber nee, es hatte mich jetzt nur mal einfach nur so Interesse halber. Das ist ja auch vielleicht für viele, viele Hörerinnen und Hörer, dass sie sich sagen, okay, was so finde ich ganz interessant, was du da so erzählst, und vielleicht ist das ja auch ein Rennen, wo man Erfahrung sammeln kann, ja, oder wo man vielleicht auch gut einsteigen kann mal in das ganze Thema. Und es ist ja auch unabhängig von diesem Rennen, es ist ja einfach, glaube ich, eine ungemein schöne Tour, ja. Bikepacking-Tour, ja, so die man halt genau. schneller fährt, aber es ist ja offensichtlich ein ganz tolles Erlebnis. Und da ist häufig ist dann ganz klar die ersten Fragen so, also, okay, welches Fahrrad und was ist richtig und wie viel Gepäck und was und so und dies und jenes, ne? Also von daher meine ja, also Fragen.
Ist ja der Reflex, aber also tatsächlich, was bei mir jetzt so, okay, ich habe mich auf diesem Rad absolut sicher gefühlt. Ich hatte da so das Gefühl, okay, das ist mein verlässlicher Partner. Und da war mir dann jetzt auch egal, wie viel Kilo, und das kann das schon tragen. Und dann hatte ich halt ein paar Riegel noch mehr dabei, und ja, das hat da runtergescheppert und war okay, kein Problem.
Lieber haben als vermissen, Max.
Ja, tatsächlich, ey.
Es gibt ja so echt scheiß Sprüche, ne? Aber die treffen dann so zu. Also es ist so, es gibt ja mal, jeder kennt ja so einen Typen, der immer nur Sprüche kann, ne? Und aber dann fallen sie einem ein und sagen, ja gut, da.
Pass auf, da hatte ich auch tatsächlich, dann war ich irgendwo mitten in Polen. Ja. Und vorher war noch irgendwie Checkpoint. Also man fährt ja immer so Checkpointe an, und dann einige, war Checkpoint. Ne? Ja, genau. Und aber wobei, das Lustige, die wurden ja zum Ende immer kürzer, aber dafür wurden die Höhenmeter dazwischen immer viel mehr. Okay. Deswegen haben die eigentlich immer genauso lang gebraucht. Aber auf jeden Fall, diese Checkpointe waren schon regelmäßig da. Und das war so im Ort. Und dann dachte ich, okay, ich habe alles so drauf hingerichtet, okay, da komme ich noch hin mit meinem Vorrat. Und dann gehe ich da in dem Dorf essen, weil ich den ganzen Tag noch nichts Gescheites gegessen habe. Und das habe ich so gemerkt für mich, okay, einmal richtig in was Richtiges essen und dann einmal auffüllen und dann in die Nacht fahren. Das ist so mein Plan. Und dann war ich bei dem Checkpoint und dann war so, ah ja, okay, ich fahre direkt weiter, weil ich habe schon echt leicht Hunger. Und anstatt, dass ich da noch an diesem Checkpoint, wo es eine Wassermöglichkeit gegeben hätte, ein Wasser auffülle, und bin ich sozusagen so fokussiert auf dieses Restaurant, was auch immer, wo auch immer ich mir das vorgestellt habe, war dann dieses Dorf ist einfach völlig ausgestorben, fahr ich raus, na gut, vielleicht kommt was, dann gucke ich mal so ein bisschen auf der Karte, da kommt einfach nichts mehr. Und dann war so, warum hast du Depp nicht einfach Wasser aufgefüllt? Du hast einen Kocher dabei, du hast Trockenfutter dabei, was du schnell warm machen kannst, jetzt hast du nicht mehr genug Wasser, um durch die Nacht zu kommen und zu kochen. Da habe ich mich beschimpft, wie sonst was, ne? Ja. Du Depp. Lieber, und da wäre dieser Spruch gepasst. Wenn da jetzt noch so ein Männchen gewesen wäre, gesagt, lieber haben als brauchen. Genau. Ja, und da war so kurz so ein bisschen so ein Panikmoment, wo ich so dachte, na gut, fahre ich jetzt die zurück, aber zurückfahren, das ist immer so, boah, das ist gerade den Berg hoch. Nee, und man fährt immer weiter rein. Das ist ja diese Sunk-Kosts, die du da hast. Ne, okay, das habe ich schon investiert. Aber kommt da jetzt noch was und so weiter. Naja, letztendlich bin ich dann irgendwie, stand da irgendwo so ein vergilbtes Schild, Hotel, war dann abseits der Strecke, irgendwo in den Wald rein. Dann bin ich irgendwie so einen Kilometer in den Wald rein und habe dann da so ein verlassenes Hotel gefunden. Hatte aber offen, aber niemand war dann da. Und dann bin ich dann durchgelaufen und habe gerufen, hallo, hallo. Und irgendwann stieg dann jemand aus dem Wald über den Zaun und meinte so, ja, das sei sein Hotel. Oder so habe ich das verstanden. Also wir hatten keine gemeinsame Sprache. Aber ich habe ihm dann verdeutlicht, ich brauche großes Essen und
Wasser.
und Wasser, genau. Und das habe ich dann auch bekommen, war gut. So einen schönen Borscht.
So hat auch und die Rocky Horror Picture Show begonnen.
Ja, tatsächlich. Ja, ich hatte auch genau diesen Gedanken. Es ist wirklich so, und zum Schluss fliegen wir mit dem Space Shuttle.
Ja. Das stimmt. Ich habe jetzt hier passend. Erzähl mal.
Nee, und dann war alles wieder gut, ne? Vorher große Panik und dann war alles gut und dann bin ich in die Nacht gefahren und alles war, weißt du, so dieses von diesem, oh Gott, die Welt geht unter zu, okay, ich bin gesättigt, ich kann jetzt einfach noch ewig fahren. Das ist so, da durchläuft man so viele Täler und dann doch wieder so, denkt sich so, was habe ich mir da jetzt Gedanken?
Und es findet sich immer irgendwie eine Lösung, ne?
Also, immer, ja.
Das ist das Interessante. Zwei Fragen wieder, Instagram. Da sind wir ja gerade schon so ein bisschen dabei. Also da war eine Frage Richtung, okay, erzähl noch mal ein bisschen mehr zu deinem Equipment. Fahrrad haben wir ja schon gemacht, aber so Schlafsack, restliches Kit, so vielleicht kannst du es kurz abreißen.
Ja. Also ich habe tatsächlich, auch da ist es jetzt so gewesen, dass wir von Bergfreunde ausgestattet wurden. Mhm. Dementsprechend hatte ich da einfach jetzt auch, habe ich mich einfach auf die verlassen. Die sind, finde ich ja ganz cool an denen, dass die da so, also man hat, merkt so, die haben wirklich Ahnung. Und im Zweifel sogar mehr als ich. Mhm. Und dann habe ich mich da auf die verlassen und habe ich alles von denen bekommen. Weißt du, da lauten auch so kleine Tipps, dann sagt er, naja, wenn du jetzt irgendwo schläfst, dann hol dir noch so Tyvek-Material. Mhm. Dann geht deine Isomatte auf jeden Fall nicht kaputt. Dann habe ich das halt auch noch bestellt. Ja, und also weißt du, sowas finde ich dann cool, wenn die dann so nicht einfach sagen, hier Produkt hier und so, sondern
vielleicht
noch, hol dir noch im Baumarkt so ein Ding.
Genau, für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht kennen, Tyvek-Folie, die ist weiß in meinem Fall, ich weiß nicht, bei dir auch weiß?
Ja, bei mir auch.
Ja. Und die ist ungefähr 90 cm breit und ist eine Meterware, ne? 80, 90 Zentimeter genau. Breit, so genau. Und
ja, das ich kann hatte man irgendwie 1,5 Meter. Ja, aber ja.
Ah ja, okay. Der Tobias hat das immer bei uns irgendwie bestellt und ich habe gesagt, ja, bitte auch einmal für mich. Und ich habe das jetzt schon zweimal benutzt. Es ist eine sehr leichte, aber sehr feste Folie und kann man drunter legen, lege ich unter das Zelt oder unter die Isomatte, wenn du halt draußen pennst, Biwaksack und so, ist spitze, schützt.
Also eigentlich wie unzerstörbares Papier.
Ja.
Man kann sich zurechtschneiden, aber genau. Sonst, aber wenn man was draufhaut, ist es eigentlich unkaputtbar, so gefühlt.
Genau, genau.
Ja, aber ich kann da trotzdem jetzt sagen, was die mir jetzt mitgegeben hat.
Ja, ja, erzähl mal.
Genau, also ich habe von Mountain Equipment einen Helium 400 Daunenschlafsack.
Oh, das ist gut.
Da ja,
kannst du einiges genau. machen.
Ja,
minus, also da minus 6 Grad hat der, glaube ich, Komfortzone, ne? Von ja. plus 2 oder so. Ja, ja, das, ja den hatte ich mir auch mal angeguckt, ja. Der ist gut.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ja, kann gut sein.
Mhm. Also, Helium,
eigentlich tatsächlich auch immer.
Die Serie ist gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch komplett zufrieden. Das einzige Mal, wo ich nachts aufgewacht war, war es wirklich eisig kalt, aber da hatte ich, glaube ich, was Schlechtes gegessen. Da musste ich schnell in die Büsche.
Also da war es dann kalt.
Genau, da war es dann richtig kalt. Genau. Aber so schnell, also so richtig schnell kommt man aus ihm nicht raus. Und das kann ich sagen.
Ja, das ist aber gut so. Ja.
Genau. Ah, warte mal, jetzt wo habe ich denn das jetzt hier? Das ist ja gar nicht die richtige Sache. Ich dachte, ich bereite das jetzt hier vor und habe extra die Liste. Und jetzt ist die Liste nicht da.
Jetzt hast du einfach die Startseite von Bergfreunde vorgelesen. Helium.
Nee, also ja. Das war er schon, deswegen habe ich gedacht, das wäre es. Das wäre das Richtige.
Aber du hattest einen Tarp mit, ne?
Genau, von denen, Stoic heißt deren Eigenmarke. Mhm. Genau, und auch von denen, die Stoic, ach Mann, ich dachte, ich hätte mich voll gut vorbereitet.
Dann pass auf, dann klickst du noch mal ein bisschen rum, weil ich frage dich jetzt noch mal eine zweite Frage, die auch dazu passt. Und dann findest du es ja vielleicht. Also, das geht auch in die ähnliche Richtung. Hast du irgendetwas Wichtiges vermisst auf der Reise? Quasi zweiter Teil der Frage ist Tools, Ausrüstung, Kleidung. Also, ob du davon irgendwas vermisst hast. Oder hattest du, würde ich jetzt noch dranhängen, etwas, wo du sagst, also das hätte ich jetzt auch mir schenken können, hätte ich nicht mitnehmen müssen.
Vermisst? Vermisst habe ich nix, glaube ich.
Zu viel?
Nee. Ja, zu viel hatte ich auf jeden Fall mit. Also ich würde jetzt nicht nochmal den Kocher mitnehmen. Mhm. Ich hatte so Trekking Light Essenszeug dabei. Mhm. Das habe ich dann zweimal gemacht, weil ich es halt dabei hatte. Aber eigentlich habe ich dann besser meinen Rhythmus gefunden, dass ich einmal irgendwo richtig gescheit essen gehe. Und für mich, ich brauchte zwar abends dann, bevor ich ins Bett gegangen bin, brauchte ich immer noch was zu essen, weil der Körper noch nachgebrannt hat. Aber das geht auch gut mit dem Riegel. Mhm. Und ich würde den Kocher und den Topf und das Essen nicht mitnehmen. Mhm. Das war auf jeden Fall zu viel. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, das Tarp würde ich auch nicht mitnehmen. Mhm. Weil, und dann lieber noch irgendwie einen Bibisack, weil das dann doch ein bisschen leichter und schneller ist. Weil im Zweifel hast du dann doch immer irgendwo irgendwelche Schutzhütten.
Mhm. Wie waren die Mückensituationen?
Genau. Ja, die war so mal so, mal so. Ich weiß, dass ich einmal in so einem da geschlafen habe und dann waren da ultra viele Spinnen und ich dachte so, boah, bin ich clever, hier gehe ich hin, weil die vielen Spinnen, die fressen ja die ganzen Mücken. Aber die ganzen Spinnen waren, glaube ich, da, weil da so viele Mücken waren.
Ach, ja, Ursache, Wirkung, ne? Weiß man
halt ja, genau. Ja, okay. Und dann waren da schon, also die Nacht war nicht so toll, weil da waren schon viele Mücken, aber das war eigentlich die einzige, wo es wirklich schlimm war. Die anderen waren völlig in Ordnung. Also klar, es ist ein bisschen ist immer, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe jetzt auch nie, Also ich habe versucht, wenn ich wusste, da ist irgendwo ein See, dass ich dann habe ich gedacht, fahre ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter.
Ich hatte nämlich, ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob ich mir so einen Biwaksack mal zulege, der quasi so ein geschlossenes Kopfteil hat mit einer so einer Stange, weißt du? Die werden, glaube ich, von Outdoor Research oder sowas gebaut. Also die bauen das unter anderem. Es gibt auch noch andere Firmen, die das bauen, wo ja. du dich so reinlegst und dann hast du eben genau diesen Mückenschutz noch, ne? So und musst dir da jetzt keine Gedanken machen. Ich glaube, der Max Rieser, also ist mit so einem Ding auch in Silk Road gefahren und hatte das bestimmt jetzt auch beim Bohemian Motorbash mit. Deswegen.
Also ja, klingt
Mücken,
gut.
Mücken und ich, das ist nicht so. Also wir kommen gut miteinander klar.
Schlechte aber Erfahrung.
Weißt du, ne, wie wichtig Schlaf ist so und
ja, pff, krass.
Und da kann ja dann auch durchaus so eine Nacht nicht wirklich gut geschlafen, ist ja dann durchaus auch entscheidend, ne? So und
ja.
Deswegen bin ich da lieber aus dem Team vorbeugen.
Ja. Nee, verstehe ich vollkommen. Also ich finde, das ist auch was man gemerkt hat. Ne? Also ich habe die Nächte nicht so gut geschlafen. Mhm. Und dann hatte ich diese eine Nacht, wo ich richtig gut geschlafen habe. Und dann ging der Motor auch richtig gut an. Also deswegen, also ich finde, das darf man nicht unterschätzen, auch wenn man ja nicht super viel schläft, aber wenn man die Zeit, die man schläft, dann eben gut schläft, ist schon. Hey, aber da muss ich eigentlich auch noch mal kurz erzählen. Das ist auch so geil. Da hatte ich so ein Aha-Erlebnis auch von Anfänger zu Profi, ne? Da bin ich irgendwie, da sind wir auch in die Nacht gefahren und der auch wieder der Bass fährt, war irgendwo hinter mir und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, hier der in dieser Bushaltestelle, da könnte ich eigentlich übernachten, das ist jetzt auch okay für heute. Dann habe ich da meine Sachen ausgepackt und bin fertig gemacht und sowas und dann war ich auch so halb schon fast fertig, eigentlich so bettbereit. Dann kam der Bass, hey, könnte ich vielleicht auch hier, klar, schlägt dich auch hin und so. Zack, eine Minute war da alles fertig, lag neben mir, hat vor mir geschlafen, hat geschnarcht und ich so, wie macht er das? Ja. Morgens genauso, klar, der Wecker geht für uns beide. Eine halbe Stunde länger habe ich gebraucht. Zack, tschüss. Ja. Das fand ich schon beeindruckend und auch so dieses sofort einschlafen. Boah, das würde ich auch gern können.
Ja, ich glaube, das kommt dann auch mit der Anstrengung irgendwann. Also sonst hier so im normalen Alltag kann ich das auch nicht. Ich brauche auch so ein bisschen, ne? So, aber wenn ich irgendwo viel fahre, dann geht das knall auf Fall. Hinlegen, fertig.
Aufstehen. Genau, und deswegen glaube ich, muss ich es irgendwann nochmal so, also das klingt jetzt doof, aber nochmal anders richtig machen. Dass ich einfach so voll Gas bis ich nicht mehr kann, sodass ich wirklich sofort einschlafe. Weil ich jetzt halt ab und zu mal so, dann habe ich wirklich gestoppt und habe dann echt lang gebraucht, um einzuschlafen, hatte dann aber früh morgens den Wecker gestellt. Und das würde ich irgendwie, deswegen, das ist das mit diesem, warum ich gesagt habe, ich würde es auch gerne einmal noch was alleine machen, weil ich da das gerne ausloten würde, was es bedeutet, sozusagen zu fahren, bis man umkippt und dann weiterfahren.
Ja, man muss natürlich dann auch gucken, ob du dann am nächsten Tag überhaupt noch aufkippst, ne?
Ja, nee, also die umkippen, das klingt jetzt fürchterlich, aber so, dass ich sofort einschlafe.
Ja, das stimmt. Hier mit der Kitliste, ne? Sonst schick mir die und dann packe ich die in die Shownotes rein.
Sehr gut. Also ich kann jetzt noch kurz die Isomatte auf jeden Fall nachliefern. Das ist von Stoic. Das ist deren Eigenmarke Casca. War bequem.
Okay.
Ja. Genau. Ich schicke gerne die Liste nachher durch. Ja, irgendwie habe ich da eine falsche aufgemacht.
Nee, alles wunderbar. Ich bin ja auch ein Service-Podcast. Das machen wir so.
Sehr gut. Ja, finde ich schön.
Ich habe jetzt eine Frage. Und zwar, wir hatten, als wir im Vorgespräch haben wir quasi gleich dazu gesprochen. Du bist Familienvater mit Kindern und Frau und also eigentlich wir beide haben ja ähnliche Situationen und haben ein sehr anspruchsvolles Familienleben und wie lässt sich das vereinen? So eine Tour mit der Familie, wie macht man das? Wie machst du das? Wie hat das jetzt geklappt? Weil ich glaube, dass das durchaus für viele eine Frage ist, egal ob sie jetzt Vater oder Mutter sind in so einer Konstellation und gerne Fahrrad fahren oder auch mal sowas machen möchten. Ne?
Ja, also genau, also das ist tatsächlich genau, also das gilt ja sowohl für Männer als auch Frauen, die das so betreiben. Mit Kindern ist es ja wirklich einfach eine kleine Herausforderung, weil also meine sind 2 und 4 und die brauchen ja in gewisser Weise schon eine Betreuung. Klar, so wenn die älter werden, bestimmt auch noch wieder andere Probleme, aber aktuell ist halt einfach so, dass man natürlich schon die brauchen halt ihre Aufmerksamkeit. Und deswegen heißt, ist mein Name auch Fitfathers, weil das mir so ein inneres Anliegen ist, dass es eben möglich ist, sich um die Kinder zu kümmern, aber auch trotzdem irgendwie eigene Abenteuer oder so einen eigenen Fitnessstandard irgendwie zu halten und trotzdem noch Fahrrad zu fahren. Mhm. Genau, und ich finde es eine Herausforderung. Weil allein es beginnt ja schon mit, dass du regelmäßig, wann fährst du denn regelmäßig Rad? Also ich habe zum Beispiel dann immer dienstags und donnerstags abends haben wir den haben wir dann natürlich cool 8 o'clock Club genannt, wo man, wenn dann die Kinder sozusagen im Bett sind, fahren wir halt nochmal 2 Stunden Rad. Auch jetzt dann, auch wenn es kalt ist und so. Da ist natürlich schon eine Überwindung, aber es ist immer gut. Und wenn du nicht alleine bist, dann geht's auch. Dann such dir jemanden, mit dem du das, also Leid klingt falsch.
Ja, mit dir leidet. Ja, ja.
Genau, und der halt auch das gleiche Problem wie mit Kindern hat. Also, dass du einfach Bock hast auf die Kinder, aber auch trotzdem noch Lust hast, irgendwie fit zu bleiben und viel Fahrrad zu fahren. Oder auch so mittags, dann am Wochenende, dass dann so Mittagsschlaf nutzen, halt, was ich vorhin gesagt habe, eine Stunde einfach mal Vollgas. Und solche Sachen, da beginnt es ja schon. Und dann geht es jetzt weiter mit, okay, wenn diese Woche, meine Frau ist Lehrerin, die kann jetzt nicht so flexibel von der Arbeit des gestalten, dass sie dann, also wenn sie jetzt nicht zufällig Ferien gehabt hätte, hätte ich mir irgendwie überlegen müssen, okay, wie können wir das auffangen, dass jemand anders die Kinder von der Kita abholt und so weiter. Und ich finde, dieses ganze Drumherum managen ist manchmal anstrengender als das Radfahren an sich, weil du ja, weiß nicht, früher, als ich Fahrradfahren gegangen bin, war so, okay, ich bereite mich vor, pack mal meine Sachen ziemlich gemütlich um und so. Und jetzt ist es so, von der Sekunde, die ich frei habe, ist es, die muss ich nutzen zum Fahrradfahren. Also es ist nicht, also wenn ich jetzt 10 Minuten zum Umziehen brauche, anstatt 5 Minuten, dann habe ich 5 Minuten weniger Fahrradzeit.
Ja.
Und ich finde, das ist dann so mal fast manchmal so eine Maximierung. Ist natürlich für den Trainingseffekt manchmal gar nicht schlecht.
Deshalb aber schon morgens die Bib anziehen.
Genau, einfach nie wieder ausziehen.
Genau.
Genau, immer allzeit bereit.
Ja, gut, man hat ein paar Blicke in der Kita, aber hey.
Ja, ja, aber lustigerweise war das, glaube ich, fürs Bohemian Border Bash ein gutes Training. Ich habe hab halt so einen Anhänger für die 2 Kinder und wir wohnen in Stuttgart, das ist ja so ein Kessel. Und wir wohnen da an der alten Weinsteige. Das ist für so einen Stadthügel ganz schön fieses Teil. Und mit dem mache ich dann auch immer den Weg zur Kita. Das ist auch schon mal hoch. Das heißt, es ist zwar nicht lang, aber es ist halt so ein Kniebrecher. Ne? Also so Knieprobleme kommen da nicht auf, wenn man das immer regelmäßig macht. Oder auch, weiß nicht, da fährst du in den Zoo und gehst auf dem Heimweg und fährst dann halt noch diese alte Weinsteige hoch und mit den 2 Kindern hinten dran. Und dann ist so, hey, das ist nicht auf Strava, aber es ist in deinen Beinen. So. Und genau. Ja, und deswegen finde ich das... Ja, genau, verstecktes Training, weil das würde ich ja, ich meine, ich würde ja nicht irgendwie 1 Kilometer auf Strava hochladen, aber es ist halt, sind halt immer Rampen.
Ja.
Und um jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, sorry, ich hole immer fürchterlich aus.
Ja, alles gut.
Also ich meine, solche Sachen sind ja wirklich nur möglich, wenn man den Partner hat, der das alles unterstützt. Und ich habe zum Glück eine Frau, die meine verrückten Ideen immer unterstützt. Sonst würde ich mich auch schlecht fühlen, sonst könnte ich es nicht machen.
Also Augen auf bei der Partnerwahl, sage ich immer.
Ja, sowieso, oder?
Ja.
Also das verstehe ich sowieso nicht, wie man unglücklich, also ganz im Ernst.
Ja, du, ich glaube, da gibt es also durchaus interessante Geschichten. Naja, es ist aber, wir hatten das ja den ernsten Hintergrund dahin da ja auch schon mal ein bisschen beleuchtet, weil ich kriege das ja auch in manchen Foren und sowas mit, ne? Das sind so quasi der Partner als, ja, sagen wir mal, im positivsten Fall als Spaßverderber, ja, aber und im negativsten Fall dann durchaus schon so irgendwie als Blockierer von solchen Sachen
halt
darstellt. So, wo ich mir mal sage, okay, das weiß ich nicht, dann liegen dann irgendwelche anderen Probleme, ja, so, also es liegt dann nicht daran, dass du Fahrrad fahren möchtest oder vielleicht mal 2 Tage irgendwie wegfahren möchtest, sondern denn das schließt da so ein bisschen an. Ich beobachte manchmal auch ein recht wie soll ich das sagen, bedenkenswerten, nachdenkenswerten Frauenbild dahinter. Ja,
also ja, fürchterlich.
Da muss ich aufpassen zu Hause. Ja, so habe ich mir wieder was gekauft. Oh, die Regierung, so, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. Ja, auch wenn es lustig, ne, es wird immer gesagt, es ist ja lustig gemeint, aber ich glaube, wir sind jetzt in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion eigentlich auch schon ein bisschen weiter, so dass man das halt auch nicht lustig. Also ich würde meine Frau nie sagen, dass die Regierung.
Ich finde es auch. Tatsächlich einen schlimmen Vertrauensbruch, wenn ich mir vorstelle, ich würde so über meine Frau mit anderen sprechen.
Ja.
Das finde ich eigentlich eine schwierige Vorstellung, wenn du sagst, okay, das ist ja, dann erzählst du jemand anderen was du ihr nicht erzählst.
Ja, vor allem, warum? Also ich überlege immer die ganze Zeit, warum soll ich denn das erzählen? Das macht doch nichts besser. Im Endeffekt heißt es nur, okay, entweder war ich zu doof bei der Partnerwahl, ja, hatte die Augen nicht offen, keine Ahnung, oder ich habe ein Frauenbild, das man mal hinterfragen sollte, und ich habe eine Vorstellung von Partnerschaft, die auch irgendwie komisch ist. So, also ja, weiß ich nicht. So, also
das stimme ich dir vollkommen zu.
Und ich glaube, Partnerschaft braucht es bei solchen Sachen, und also halt auch dann diese Gleichberechtigung natürlich auch. Also wir handhaben das jetzt so gut. Meine Frau kennt mich nur so, ne? So, das ist schon mal vom Vorteil.
Schon mal gut, ja.
Ja, aber und ich bin auch schon, ja, auch als die Kinder klein waren, bin ich auch immer wieder zu Touren los. Und wie du das schon so sagst, ne, das ist ja eine Organisation dahinter, ne? Also ich habe mit meinen Schwiegereltern, mit meinen Eltern, mit meiner Frau, so, das ist super Unterstützerumfeld. Das hat nicht jeder, verstehe ich auch völlig, ne? So, aber es ist partnerschaftlich so, ne? Ich kann aber auch verstehen, dass es bei manchen halt dann eben nicht so einfach ist, ne? So, und deswegen auch die Frage an dich, wie ihr das so macht. Aber du scheinst ja da auch aus einer
Beziehung. Ja, es geht ja auch darum, dass der Partner, also wie gesagt, also es gilt ja jetzt sowohl als auch, also es gilt ja auch, wenn also sowohl, also es könnte ja auch andersrum sein, dass eine Frau irgendwie regelmäßig sich die Hörner abstoßen muss bei so Radrennen oder sowas. Oder beide, da stelle ich mir das natürlich sehr schwierig vor, wenn du dann sagst, okay, wie organisieren wir es? Aber auch da muss es dann irgendwie natürlich möglich sein. Aber das gilt ja auch, das ist ja dann völlig logisch, also dass ich jetzt, wenn ich dann nach Hause komme, dass natürlich ich mich erstmal drum kümmere um die Kinder und die Caro hier erstmal ein bisschen die Beine hochlegen kann.
Ja.
Ja. Und das ist ja auch, das ist ja dann, und oder sie dann auch natürlich solche Sachen machen kann. Also das, was ihr, sie müssen ja auch nicht das gleiche Hobby haben. Sie muss ja nicht durch Böhmen fahren. Aber sie kann ja was ganz anderes machen. Und ich finde, das ist dann wichtig, dass man da regelmäßig auch einen Ausgleich hat, dass es nicht einseitig ist.
Nee, das ist auch bei uns. Also meine Frau ist das komplette Gegenteil von mir. Und ich muss halt auch immer schmunzeln, weil ich, als ich jetzt zum Beispiel wiedergekommen bin aus Kirgisistan, also das, meine Familie reagiert darauf relativ nüchtern, ja, so, okay, also freuen sich schon so, aber das ist dann alles klar, pass mal auf.
Schon gewöhnt.
So, wir müssen jetzt irgendwie noch einkaufen, der Hund muss raus, morgen ist ein Turnier, da muss der hin und da ist auch was so, und dann bist du sofort drinne, ne? Das hat nichts mit Desinteresse, sondern es gibt halt noch eine echte Welt, und auf die freue ich mich auch ehrlicherweise nach solchen Sachen, ja, und da bin, aber da gehe ich jetzt halt auch voll rein, so wie du jetzt gerade sagtest, ne, das ist jetzt übernehme ich wieder voll und räume halt die Zeit frei, die dann eben meine Frau oder, ne, mein Partner, Partnerin dann braucht, um eben auch sich zu verwirklichen, so wie ich das für mich in Anspruch nehme, ne? So, also ich glaube, das ist so ein, wenn man diesen Konsens hat und dieses Verständnis hat und gemeinsam quasi daran arbeitet, also da auch guckt und partnerschaftlich schaut, dass, ob sowas möglich ist, machbar ist, dann glaube ich, kann das ganz gut passieren. Ich fand das halt nur, ich weiß nicht, ob sowas klappt, wenn man schon ein Bild von seinem Partner hat, was irgendwie so ein bisschen problematisch ist aus meiner Sicht, aber vielleicht sehe ich das auch.
Ja, also ich finde es ja immer noch ziemlich erstaunlich, was da in der Vergangenheit wie es geschafft wurde, so ein Bild zu erschaffen, dass du also ganz klassisch ist ja so, der Mann kommt nach Hause, muss erstmal sich ausruhen von der Arbeit. Ja. Und die Frau hatte den ganzen Tag frei, hatte nur die Kinder sich drum gekümmert. Ich finde es immer noch unglaublich, wie dieses Bild erschaffen werden konnte. Ja. Weil ich, bei uns, wir machen das relativ gleichberechtigt. Also ich hatte auch, war dann ein halbes Jahr zu Hause, jeweils bei den Kindern, und dann war es auch, und dann ist es fast bei uns jetzt so fast umgedreht, dass derjenige, der sozusagen die Kinder hatte, der kriegt dann mal Freizeit, weil er dann darf er mal die Spülmaschine ausräumen. Ja. Weil es halt einfach anstrengend und die Kinder fordernd sind. Also im positiven Sinne, aber es ist halt einfach, also danach ist man halt immer gut fertig. Also anstrengender als Fahrradfahren manchmal.
Na, die Arbeit fängt zu Hause an, ne?
Genau, ja, genau. Und so ist es ja, wenn ich nach Hause komme, aber auch genauso wie, also diesen Realitätscheck, den du jetzt da beschrieben hast, so ging es mir jetzt auch. Ich bin dann extra schnell gefahren, habe ich mir gedacht, weil die Kinder haben dann auch schon gesagt, oh, Papa, nach Hause kommen. Mhm. Dann war ich dann extra schnell fertig und dann war ich auch froh, dass ich so schnell zurück war, weil wenn ich jetzt länger gebraucht hätte, hätte ich gar keine Zeit, glaube ich, gehabt, das zu verarbeiten. Mhm. Weil hier war dann so, okay, Sonntag, okay, die Große ist krank, meine Frau ist krank, okay, wie organisiere ich, dass ich Montag arbeite und die Große aber zu Hause bleibt, weil die ja nicht in die Kita kann, und die dann sich dann sozusagen aufpassen kann, dann, ja, weiß nicht, der Kleine macht gerade, testet gerade so Töpfchen aus. Hm. Ah ja, okay, da geht halt auch mal was daneben oder er macht halt irgendwo ins Eck. Alles klar, das mal wieder wegmachen. Hm. Und dann war so, hä? Eben war ich doch noch in Tschechien und musste mir nur Gedanken machen übers Fahrradfahren, Essen, Trinken, Schlafen. Und jetzt ist so, tack, 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 tack. Also fast anstrengender.
Und keiner ist da, der einen würdigt, was man für ein geiler Ultraheld ist?
Ja, genau, ey. Na, wo ist das? Wobei, das war schon auch nett.
Ja, ja,
also die haben es schon auch gewürdigt. Bei mir ist es ja auch noch nicht so, bei mir ist es ja auch neu im Gegensatz zu dir. Weißt du, bei dir ist, die sind das gewohnt.
Ja, es hinzukommt, dass ich halt auch, wenn jetzt nicht gerade jetzt diese Homeoffice-Phase ist, ne, so, ich bin ja auch beruflich immer unterwegs gewesen. Mhm. Das kam halt noch dazu, das macht die Sache dann auch nicht einfacher, ne, weil man ohnehin jetzt schon immer kaum da ist und dann ist man auch noch privat kaum da. So, das ist natürlich alles nicht so rosig.
Wie machst du das dann mit Training? Also jetzt blöd gesagt, du musst ja schon auch ein bisschen Fahrrad fahren.
Ja, ja. Also ich habe hier so einen Smart-Trainer. Mit dem mache ich dann beispielsweise, wenn ich irgendwelche Meetings hatte. Ne? So, dann bin ich auf den Trainer gefahren, habe die Meetings gemacht.
Geil.
So. Ich glaub, das kennen die Kollegen schon. Dann halt viel, also immer so oft es geht, draußen fahren. Also egal, ob es eine Stunde ist oder dann mal halt 2, 3, 4 Stunden oder dann halt auch in Urlaub fahre ich halt mit dem Fahrrad hin, ne? Wenn es jetzt nicht ewig weit ist. So das, was du an einem Tag schaffst, so eine Sache. Dann habe ich da immer meine Long-Distance-Sachen gemacht.
Also meistens auch, ja.
Und dann habe ich in den Hotels, also da gibt's halt viele Hotels, die kenne ich dann halt schon so, ne, und da bin ich dann in diese Fitnessbereiche gegangen, bin ich sonst nie hingegangen, aber dann habe ich mich dort auf den Trainer gesetzt und habe mir dann meine Intervall-App angemacht und dann habe ich da eine Stunde, anderthalb Stunden meine Intervalle geschrubbt. Also Intervalltraining war für mich jetzt tatsächlich oder ist für Menschen in Familiensituationen oder mit wenig Zeit, glaube ich, die effizienteste Art zum Formaufbau, Intervalltraining. Ja. So, und das habe ich dann halt gemacht. Und jetzt ist halt, ich bin jetzt auch wieder in einem Training, also ich will, ne, diese Form und sowas, das werde ich schon halten, so, jetzt nicht ganz in der Ausdefiniertheit, wie es war, aber jetzt richtet sich halt alles nach Familie und dann gucke ich, ob ich Zeit habe. Ne? So in Vorbereitung des Silkwoods war es so, ich priorisiere Training und gucke dann so, ne, das war so ein Agreement, dass wir das so machen konnten. Aber jetzt richte ich alles nach Familie aus. Und das bedeutet, ja gut, dann bist du halt manchmal nicht. Oder ich nutze halt meine Mittagspause und fahre hier auf dem Smart Trainer. So, dann ist das halt so. Aber da muss ich mich jetzt danach richten. Jetzt hat meine Frau, wie gesagt, hat jetzt Zeit quasi oder kriegt jetzt von mir alle Unterstützung oder ich unterstütze jetzt mehr uns in der Familie sozusagen als vorher. Und ich nutze das auch, cool, dass ich halt diese Homeoffice Möglichkeiten habe. Also ich bin auch so in einem Homeoffice-orientierten Unternehmen. Ich musste jetzt irgendwie nie irgendwo sein, ja, aber das nutze ich jetzt halt stärker, um da den Rücken frei zu halten und die ganzen Sachen zu machen.
Ja. Ja, da muss ich tatsächlich auch nochmal kurz eine Lanze für Fokus brechen. Hm. Nur weil das mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil natürlich das ja auch so ein Ding ist. Also wir haben tatsächlich eine Zeitspanne mittags von 12 bis 2, wo man keine Meetings hat, wo man explizit zusammen Fahrrad fahren soll.
Ja.
Also das ist natürlich dann auch nochmal von Vorteil. Ja,
heißt es so schön.
Offscreen-Zeit.
Ja. Ich habe das und auch. Halt, also keine Meetings in der Zeit und freitags ab 14 Uhr keine Meetings mehr.
Naja, cool.
Also einfach so, da geht es halt darum, mach was anderes, ja, oder finde mal Zeit, um dich mal Gedanken zu machen. So.
Ja.
Aber gut, wir beide sind
jetzt bei uns halt noch dieses, dadurch, dass wir natürlich ein Fahrradunternehmen sind, ist natürlich das Logische, dass da wir auch dieses, gerade nach dieser Homeoffice-Zeit jetzt eher so gucken, auch wie wir die Leute wieder zusammen aufs Rad kriegen. Weil das früher natürlich immer war, dass man dann zusammen in der Mittagspause Rad gefahren ist. Und jetzt hat man natürlich, war ja jeder irgendwie im Homeoffice.
Ja.
Und man war so ein bisschen isoliert.
Ja. Na gut, ich hab keine Freunde auf Swift gefunden, aber da fährt man ja mit einigen, ne, wenn die Verbindung steht. So,
habe ich noch nie gemacht, tatsächlich.
Ich finde es ganz gut. Also ich war auch ein bisschen skeptisch, aber mir macht das sehr viel Spaß.
Verstehe ich vollkommen.
Du fährst dann halt Berge auch, ne? Das ist ja für mich Hamburger, ist das ja immer gut.
Ja, stimmt, ja. Ja, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich bin nur, ich bin in meiner Rennzeit zu viel Rolle gefahren. Deswegen habe ich mir geschworen, ich setze mich nie wieder auf eine Rolle. Lieber, wenn das Wetter noch so schlecht ist, ich fahre einfach draußen. Aber das ist natürlich auch meine Engstirnigkeit dann. Also, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass das irgendjemand macht. Ich finde es auch großartig, dass es das gibt.
Ich bin halt vom Atlas Mountain Race habe ich mir so eine normale Rolle bei Amazon, glaube ich, irgendwie geholt, ohne Smart. Ne? Mhm. Und da wirst du ja doof. Also das ist wenn du die ganze Zeit, dann habe ich mir irgendwelche Filme angeguckt, aber das ist irgendwie nicht so, ne, irgendwann beißt der Schweiß dann halt auch in Augen und so. Und jetzt habe ich das, also da finde ich das jetzt schon besser, dass du auch die Leistungswerte siehst und dann auch nach FTP trainieren kannst und dass du zum Beispiel halt auch die ganzen Berge fahren kannst. Ne? So, und dann sitzt du hier halt 2 Stunden auf dieser Rolle und fährst irgendwelche Serpentinen hoch. Das ist schon in Ordnung. Also
und ist auch viel unterhaltsamer.
Ja, absolut. Absolut. Ja, und das die Meetings nebenbei, aber das kennen die Kollegen, wie gesagt, auch schon. Also ich mache auch Meetings sonst, wenn ich so Fahrrad fahre. Aber da habe ich noch nicht so wirklich ein gutes System gefunden. Also so zuhören geht, ja, so. Oder ab und zu mal sagen, oh ja, great. Oder tolle Idee. So, ne? Also man muss sich ja mal einmal melden, so, damit die Leute wissen, okay, der ist auch da. Und hat was gesagt. Aber wenn ich viel reden muss und so, dann ist mit Fahrradfahren, dann ist das nicht, dann hast du zu viel Geräusche und so. Also ja, ein paar meiner Kollegen lieben das immer, wenn ich anrufe und dann sage, so, pass auf, ich habe eine tolle Idee. So, und die müssen das dann irgendwie umsetzen und wissen aber gar nicht was. Ja, so dann. Von daher. Okay, Tour versus Familie, wie macht man das? Ja, miteinander reden, gucken. Probieren,
verstehen. Genau, und halt alle Strecken, die man so mit dem Fahrrad zurücklegen kann, wie du jetzt gesagt hast, von Urlaub fahren. Ich war dann, wenn wir meinen Opa besuchen gehen, fahre ich dahin, fahre ich mit dem Fahrrad und das ist dann gar nicht so viel Zeit, die man ja dann verschenkt. Also das finde ich auch so ein super Ding, was ich für mich entdeckt habe. Okay, ich fahre jetzt in die Pfalz, da wohnt mein Opa, und die Familie fährt mit dem Auto. Dann ist es so, okay, ich brauche nicht so viel länger. Fahre halt früher los und dann, ich finde, das ist irgendwie so sehr familienfreundliche Langstrecke.
Ja, es gibt auch hier der Tom von Biking Tom. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist auch ein Blog. Und der macht das auch so, dass er nimmt sein Fahrrad mit in den Urlaub und dann machen die das so, dass er dann mit dem Fahrrad zum Beispiel fährt und sie treffen sich dann mittags irgendwo und essen gemeinsam und dann fährt er halt noch weiter. Und dann gibt es halt Tage, die man gemeinsam mit der Familie verbringt und manche Tage, wo er sagt, ich fahre heute mit dem Fahrrad und wir treffen uns dann halt 1, 2, 3 Mal so unterwegs und so. Finde ich auch ein gutes Arrangement, ehrlicherweise.
Ja.
So. Also es gibt Möglichkeiten und was du vorhin sagtest mit denen, ich glaube, da fängt man dann auch an, wenn man vielleicht Kinder hat oder wenn man auch so ein strukturierter Mensch ist. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Man findet, glaube ich, sehr gut noch so Zeit, ne, die man sonst so nicht gefüllt hat. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie viele 2-Stunden-Segmente ich in meinem alten Leben hatte, die ich halt mit, ich sitze auf der Couch, und auf einmal sind sie vorbei. Ja. Mhm. Und jetzt weiß ich halt, okay, alles klar, Fahrrad und los. Ne? So, und dann habe ich ja. das zum Beispiel dafür wieder genutzt. Ne? Oder
Kind
oder
Fall.
Hund oder
andere. Ich bin nicht so strukturiert, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber für mich ist es manchmal auch ein bisschen, also ich empfinde es manchmal schon auch als Stress. Also
ja, da muss man aufpassen, das stimmt.
Ja, also so dieses, okay, zack, zack und dann, also ich meine, das Gute ist ja, sobald man auf dem Rad sitzt, ist ja alles gut. Das ist ja das Abgefahrene, ne? Du denkst dir so, wow, okay, habe ich irgendwie und dann Fahrrad und alles fällt von dir ab. Ja. Und du bist so, okay, innerer Frieden.
Genau. Und da reicht auch eine Stunde. Da reicht auch manchmal.
Ja, vollkommen. Und wie gesagt, wenn du eine Stunde Vollgas gibst, ist das so ein Trainingseffekt.
Ja, eine schöne Reinigung, das stimmt.
Ja.
Okay, dann warte mal, ich habe alle Fragen aus der Community. Nee, eine Frage habe ich noch, kommt am Ende. Jetzt noch mal kurz zum Bohemian Border Bash Race. Also, was hast du noch mal jetzt für alle, die jetzt sagen, oh, das klingt jetzt gut und ich mache das jetzt mal auch. Was hast du für Tipps? Also Training, Vorbereitung, Tricks, Tipps während des Rennens? Hast du ja schon ein bisschen was erzählt, so mit Einteilung, eigenen Rhythmus finden und so. Aber wenn so, was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, Mensch, Max, was muss ich beachten? Was ist dein Tipp?
Ja, also es sind natürlich jetzt immer so, ne, diese sehr offensichtlichen Sachen. Aber also wie du schon sagst, also ich glaube, wenn man es jetzt das erste Mal macht, dann muss man einfach drauf losfahren. Also was ich über diese 6 Tage gelernt habe, das hätte ich ja vorher nicht vorbereiten können. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es einfach mal probiert. Vorbereitung, klar, du solltest vielleicht also schon ein paar Mal vorher länger im Sattel gesessen haben, einfach damit dein Po ein bisschen dran gewöhnt ist, dass du auch dann auch weißt, welche Sattel Hosenkombination für dich einfach taugt, weil da ist ja auch jeder anders. Und auch so dieses, ja, finde deinen eigenen, wie viel brauchst du, lern deinen Körper kennen. Das fand ich schon ziemlich abgefahren über die Zeit, dass du einfach immer reinhören musst. Das klingt immer so abgedroschen, aber es ist ja wirklich so, der kann viel mehr, aber er kann auch viel weniger, ne? Und das lernt man ja so ganz krass. Das wäre so, keine Panik vielleicht noch, habe ich noch so im Kopf, dass man nicht, hey, es gibt für alles eine Lösung, mach dir mal keinen Kopf während des Rennens, weil einfach mal ruhig bleiben und nochmal drüber nachdenken. In meinem Fall war das jetzt mit diesem emotionalen, digitalen Support super. Würde ich mir auch, natürlich baut es auch Druck auf, aber theoretisch würde ich das vorher allen erzählen und hier Dot-Watching und so, dann weißt du auch, da sind Leute und im Zweifel, ey, ganz blöd gesagt, dann ruf jemanden an, ruf deinen PartnerInnen oder was auch immer, wen auch immer du da hast, an. Oder
ich glaube auch der Teil des sozialen Netzes, also und der Community, die sowas verfolgt, der ist, glaube ich, auch noch halbwegs gesund.
Ja. Ich glaube auch. Also wirklich, das war wirklich alles so sehr, keine Ahnung, positiv. Also da kann ich nur das Positive rausziehen irgendwie. Was mir noch irgendwie so, jetzt weil das viel mit den Knien und sowas war, was ich echt super viel gemacht habe, ich habe wirklich jede Sekunde genutzt, um so zu dehnen und aktivieren. Das ist, finde ich, weil das ja dann, weil das dein Körper ja eine Belastung erreicht, die du nicht simulierst vorher, wäre ja bescheuert, das vorher so zu machen. Und ich saß dann teilweise irgendwie so da auf dem Rad und habe mich nebenher so gedehnt oder auch wenn er dann irgendwie anhält, immer einmal kurz, weißt du, Oberschenkel hoch. Und also ich finde, das war so noch so ein, was ich irgendwie immer gemacht habe, was ich, glaube ich, jedem empfehlen kann. Einfach, auch wenn es irgendwie dämlich ist, aber ich glaube, der Körper dankt es dir. Genau, und lass dich nicht verrückt machen am Anfang. Ja, nicht mit den allen mitheizen. Finde dein Tempo. Also das haben wir, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Gell?
Ja. Nee, du hast ja erzählt von diesem schnellen Start und dass du selber überlegt hast, soll ich da mitgehen oder nicht? Also ich habe das auch erst so lernen müssen, ne? So, dass eigentlich bei solchen Rennen über so viele Tage mach mal mit der Ruhe. So. Du rollst das Feld von hinten auf, sowieso.
Genau. Und jetzt, weil du gesagt hast, Bohemian Border Bash, also ich glaube, es ist wirklich das klingt so blöd, Einsteigerrennen, aber insofern halt ein Einsteigerrennen, weil du wirklich, du kannst immer irgendwo wieder das Essen auffüllen und trinken. Du kannst relativ gut dein Tempo finden. Also ich kann es nur empfehlen. Du bist in der wunderschönen Landschaft, was einen ja auch brutal motiviert. Und Einsteiger-Distanzen gibt es in diesem Bereich ja nicht. Also weißt du, das ist ja alles brutal. Das ist ja alles lange Distanzen. Aber wenn man sozusagen das Drumherum so ein bisschen sich nicht ganz, ganz dramatisch gestaltet.
Ich hätte noch einen Tipp, weil mir fällt gerade ein, das habe ich nirgendwo erzählt. Jetzt erzähle ich es jetzt hier. Ich kapere mal kurz deinen Tipp.
Bitte.
Elotrans, sagt dir das was?
Nee.
Das ist ein Mittel, was du nimmst, wenn du dich schwer erbrechen musst, ne? Oder Durchfall hast. So, dann sind da quasi Mineralien, es ist Glukosebasis, kannst du in der Apotheke kaufen, ist rezeptfrei, gibt so 20er-Paket oder 40er. Es ist ein Pulver, das schüttest du ins Wasser und das hat auch ein bisschen Geschmack und das kannst du halt trinken und versorgt dich mit so Grundmineralstoffen und weiß ich, was du brauchst, wenn du eben ganz viel Flüssigkeit verlierst aus irgendeinem Grund.
Ja, damit du nicht weiter dich hinvegetierst.
Genau, und das Zeug hat, es war in Kirgisistan, war super. Da habe ich teilweise 2 Tüten davon am Tag. Ich weiß nicht, ob das jetzt medizinisch empfohlen ist oder nicht. Aber, das war halt, also ich hatte auch Magnesiumpulver noch mit, ne, so als Muskelunterstützung so. Und aber das Elotrans war zwischendurch durchaus hilfreich, ehrlicherweise, weil das, gerade wenn du so eine einseitige Ernährung hast, dann teilweise oder eine sehr übersichtliche Vielfalt, war das ganz gut. Ich hatte so auch so einen Tiefpunkt, ja, so einen körperlichen Tiefpunkt und da hat mir das geholfen, interessanterweise. Vielleicht war es auch nur Einbildung und so, aber ich habe jetzt immer.
Dann ist auch gut.
Dann, aber ich habe jetzt immer Elotrans mit dabei und das vor allem bei Krämpfen, ne, weil du vorhin sagtest, da kam ich drauf, man muss auch schieben. Ne? Ich glaube, das ist für viele auch nochmal so eine Erfahrung, dass so ein Gravel-Ride halt auch schieben ist. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. So. Und ich glaube,
dass man das so. 2 km/h einen Berg hochfahren.
Ne? Ja, exakt. Ja. Oder in der Ebene nur 10, ja, weil es halt dann doch.
Ja, oder auch so, das Ding ist ja auch. Also was ich spannend fand bei dem Rennen, muss ich jetzt schon wieder eingrätschen.
Ja, ist gut.
Was ich spannend fand, dass du tatsächlich du guckst dir dann das Profil an, denkst, da geht's runter, kann ich mich ein bisschen erholen. Dann ist es aber, sage ich mal, ein steiniger Trail. Da hängst du ja dann auch nicht gerade entspannt und fährst da runter. So, das ist so ein bisschen so, finde ich, das ist was vielleicht auch viele unterschätzt haben. Weißt du, so, okay, dann geht's ja auch, wenn es hoch geht, geht's ja auch wieder runter. Und wenn du dich runter auf dem Trail und auf Steinen und sonst was nicht erholst, dann ist natürlich der nächste Berg wieder doppelt schwer.
Ja. Oder dein Wald.
Das ist, glaube ich, noch so ein Ding, was wir drüber vorhin gesagt haben, warum es vielleicht auch einige unterschätzt haben.
Oder dein Wald, ne? Wo du sagst, okay, das ist halt vielleicht nominell, ist das, weiß ich, 10 Kilometer.
Ach so, ja, genau.
Und du sagst ja, okay, das ist eine Sache von 15 Minuten, aber und dann stehst du da irgendwie nach anderthalb Stunden und sagst, ja.
Genau, 10 Kilometer.
Ja.
Aber zu dem Punkt, den du eben noch hattest, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein sehr offensichtlicher Punkt ist, aber halt natürlich immer essen, bevor du Hunger hast.
Ja, also, essen. Ganz Zeit.
Genau. Du kannst gar nicht so viel verbrennen, wie du isst.
Das stimmt.
Nee, Quatsch. Du kannst gar nicht so viel. Doch, du kannst so viel.
Nee, du kannst nicht so viel essen, wie du verbrennst.
Genau. Also kannst immer nachfüllen.
Du kannst so viel verbrennen, wie du isst. Schön wäre. Gut. Sag mal, hier, letzte Frage aus dem, ich muss nämlich mit dem Hund auch gleich raus.
Oh ja.
Hättest du auch im Regen gefinisht? Ich wahrscheinlich nicht. Also das ist jetzt von einem Instagram-Mensch, der dich auch offensichtlich kennt, ne, so, aber hättest du auch im Regen gefinisht? Ich wahrscheinlich nicht. Hättest du im Regen gefinisht?
Ich glaube schon. Also ich hätte vielleicht länger gebraucht, aber also das Selbstbewusstsein, also habe ich jetzt. Das ist ja auch so spannend. Was macht so ein Rennen mit dir? Du hast ein anderes Selbstbewusstsein danach. Und ich bin mir sicher, dass ich das geschafft hätte. Weil ich da kleine und große Sachen überwunden habe. Und also ich hätte auch, es wäre brutaler gewesen, definitiv, aber ich hätte es auch geschafft.
Es hat ja dann so geregnet, ne? Deswegen fragte das wahrscheinlich. So, es war ja dann irgendwie.
Ja. Also ich meine, die letzten Tage, das klingt total doof, aber diejenigen, die noch auf der Strecke waren, die hatten ja dann die letzten 2 Tage
nur Regen. Das ist ja.
Aber so, ich finde auch mehr Hut ab, dass sie das dann einfach noch durchgezogen haben.
Ja, absolut. Also ich finde das ja auch ganz interessant, dass nach solchen Veranstaltungen ist man dem Wetter gegenüber anders eingestellt. Ne? Also mich stört es zum Beispiel überhaupt, also mir ist es völlig wurscht jetzt hier mittlerweile. Regnet es ja okay, dann regnet es halt. So.
Ja.
Okay, dann ist das halt so. Ne? Also irgendwann fängt es halt wieder an mit Stören so, aber jetzt ist es noch nicht so. Also,
ja, ich habe früher ganz oft immer auf den Wetterbericht geguckt wegen Fahrradfahren.
Ja, klar. Also da gibt es ja Nico, erzählte mir, der ist vom Suicycle-Team, aus Berlin, der sagte, in Berlin gibt es eine, weiß ich nicht, eine...
Nico Keinert.
Ja, genau. Mit dem bin ich ein Stück gefahren in Kirgisistan. Und
Das ist ähnliche, der alte, also auch ein alter Rennradfahrer.
Genau, Freiburger Ecke, ne? Kommt da.
Ja.
Genau, ja. Und da sagt er, mir gibt es so eine Rennradgruppe, irgendwie so eine Freizeittruppe, die sich halt treffen, nur nicht, wenn es regnet. Wahnsinnig. Wenn es regnet, wird halt nicht gefahren. So. Und das ist halt für mich so, ja, aber wieso denn nicht? Also ist doch völlig egal. So. Musste man halt auch lachen.
Alleine aber Nico auch das, ist,
ja.
Entschuldigung, nee, aber auch das gilt nur für, wenn du nicht Eltern bist. Oder? Also jetzt ganz im Ernst, wenn ich eine freie Stunde bekomme, und dann schüttet's, dann ist mir das doch wurscht.
Ja,
dann habe ich die freie Stunde zum Fahrradfahren.
Genau.
Aber also diesen Luxus habe ich nicht, mir das auszusuchen, das beste Wetter.
Ja, das kann sein. Ja, leider ist Nico eher schon abgereist. Nico, falls du das hörst, ich habe mich extra beeilt und dann warst du nicht mehr da. Naja. Gut, Max. Dann, ich sage erstmal Danke und schließe mit der Frage, was kommt denn als nächstes?
Ja, ich bin mit Marc schon dran, dass wir jetzt immer neue Events zuschicken. Ich weiß nicht. Also ich.
Das Atlas, also ich find Atlas, ein Atlas, ne?
Es ist auf jeden Fall schon spannend. Ist natürlich der Marc jetzt schon gefahren. Deswegen ist natürlich so ein bisschen. Ja, also ich finde auch Badlands klingt gut, aber jetzt haben wir da auch irgendwie so.
Die haben sich auseinandergenommen, ne? Hast du das mal mitgekriegt? Unglaublich.
Ja. Wir sind da so am Rumgucken, was, und dann ist ja immer so ein bisschen so, irgendwie in einem schönen Land, wo man sich auch gut gehen lassen kann, wo man das vielleicht dann irgendwie auch noch anders verbinden könnte. Oder dann irgendwie so ein ganz exotisches Land. Und ich meine, also ganz im Ernst, also insbesondere als ich dann euren Podcast noch gehört habe, also ich meine, ganz oben steht natürlich schon irgendwo dieses Silk Road.
Mach das.
Oh, jetzt habe ich es ausgesprochen, gell?
Ja. Mach das. Also wenn sich das organisieren lässt, ich kann es empfehlen und muss auch ehrlicherweise sagen, jeder, der dort angetreten ist, jede, die dort mit angetreten ist, absoluter Respekt. Ja, das ist völlig egal, ob du dann aufhören musstest, ja, oder so, weil es irgendwie körperlich, technisch war. Also das ist, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. So. Und ja, also ich frage mich auch mal bei diesen Scratch-Raten, wie konnte ich denn eigentlich davon ausgehen, ja, so, also welche Selbstgefälligkeit hatte ich denn da an den Tag gelegt, dass ich der Meinung war, dass ich das schon schaffen werde, ne, so. Mhm. Weil das sind ja eigentlich so 60-70%, die dann scratchen, ne. Aber es ist ein Erlebnis.
Aber du kannst ja auch nicht reingehen und denken, du schaffst es nicht. Dann ist heißt, das geht
nee,
ja
nee, dann brauchst du gar nicht anfangen. Dann kannst du auch Radtour machen. Was auch
völlig. Aber was kommt danach jetzt dann bei dir? Was sagst du dann jetzt? Also ich meine, jetzt blöd gesagt, das ist ja so ein bisschen so, okay, das ist schon so eine, schon so ein.
Naja, also dieses Bohemian Border Bash, das hatte so, also ich muss es jetzt nicht steigern, weil ich glaube, nach Silk Road weiß ich nicht, wohin du das jetzt steigern sollst, ja. So, aber muss ja auch nicht. Ich möchte lieber meine Zeit mit schönen Sachen verbringen und da gefiel mir halt dieses Rennen gut, weil da kann ich mit dem Zug hinfahren zum Beispiel, ne, da muss ich jetzt nicht irgendwie rumfliegen und so. Und bin dann auch nicht weg, ja, sondern ich bin halt in der Nähe, ehrlicherweise so, das ist alles nicht weit weg und man kann dann halt auch schneller reagieren, wenn irgendwas ist zu Hause. Und ehrlicherweise auch diese European Divide Trail, also jetzt nicht, das ist ja kein Rennen, ja, so, und aber mir gefällt die Idee, Europa einmal so auf diesen Wegen zu durchqueren, und das kann man sich ja auch in Etappen einteilen, ehrlicherweise. So, also man muss jetzt nicht sagen, alle 7.500 Kilometer, sondern auf einmal, sondern man macht das halt in Häppchen so als Projekt, finde ich auch nicht schlecht.
So. Ja, da gibt's ja eh so verrückte Sachen, oder? Also ich meine, für mich ist es alles neu, ne? Und dann eröffnet sich, dann machst du das sowas und dann interessierst du dich dafür. Ja. Und dann eröffnet sich da eine Welt, dann hat der noch so eine kleine Sache, Erkundungsfahrt da.
Ja,
und das klingt alles total nett und charmant und irgendwie cool. Und es ist trotzdem, also für mich hat sich da so der Horizont sowas von erweitert, weil es gibt so viel.
Und alles Island ist so ein bisschen anders. Auch noch mal, ne? Also ich bin schon auf Island gefahren und so, und aber jetzt mal auf ruppigen Wegen einmal durch. Das ist zum Beispiel auch etwas, wenn ich sage, da geht's um nichts. Ja, da geht's einfach nur um Natur, das Erlebnis, eine gewisse Herausforderung, aber irgendwie keine Zeit. Weißt? Ich brauche nicht dieses Rennen, also so, das brauche ich nicht. Ich finde es halt nur bei diesen Events, finde ich es halt so schön, da haben sich Leute echt Gedanken gemacht, eine tolle Route zusammengepackt. Ich muss mir nicht Gedanken machen, sondern ich werde quasi einmal durch die Schönheit dieser Ecke geführt. Ja, so,
ja.
Und dann ist halt irgendeine Regel. Also entweder muss ich irgendwo einen Checkpoint besuchen und in irgendeiner Zeit ankommen, oder die sagen sich halt, hab Spaß. Ne? Deswegen Grenzstein Trophy zum Beispiel ist auch etwas, was ich ganz interessant finde, was ich aufgrund meiner Geschichte auch gerne mal machen möchte. Mhm. So eine Sachen eben. Das wäre auch, glaube ich, ganz interessant und gut, weil das halt auch jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt und tatsächlich ehemalige innerdeutsche Grenze ist jetzt auch nicht so weit weg von mir. Also da kann man auch gut arbeiten mit. So. Naja, mal sehen.
Ja. Aber es ist ja das Gute, dass es nicht aufhört. Ne? Das ist ja schon.
Nee.
Also es gibt so viele Sachen, dass man nicht sagt, okay, dann ist jetzt Schluss, sondern.
Ja. Nein, ich habe auch noch eine Rechnung mit Patagonien offen, ehrlicherweise.
Aha.
Also da war ich ja auch auf der Carretera Austral, das war auch wunderbar, aber ich wäre halt gerne nochmal weiter runter bis nach Ushuaia gefahren, im Feuerland. Das zum Beispiel nochmal. Würde ich jetzt auch kommen, ich bin früher Reiserad eher damit unterwegs gewesen. Ich würde das gerne auch jetzt mehr in diesem Bikepacking-Stil machen, einfach weil ich auch nicht mehr so viel brauche und weil es mir auch nochmal ganz andere Wege ermöglicht. Ja, so Anden finde ich nach wie vor interessant. Also da auch nochmal durchschreddern. So. Also jetzt nicht der Anden, da gibt es auch so ein Rennen, Inca Trail oder sowas. Also das muss ich jetzt nicht haben. Das habe ich mir aber schon angeguckt mit Tobias. Aber das ist brutal. Das hat aber noch mehr Höhenmeter auf weniger Kilometer als der Silk Road Mountain Race. Und das will ich, also das will ich gerade nicht. Frag mich in zwei Monaten.
Ja, ist halt auch diese Höhe, ne? Ja. Also diese generelle Höhe schon.
Aber das passt schon. Gut. Max, ich sag auf Wiedersehen. Da haben wir schon gequatscht.
Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann.